herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute erfüllen wir den Wunsch eines guten Freundes. Wir reden über Leaving Las Vegas von Mike Figgis.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich wieder hier zu sein, die nächste Folge einzusprechen. Heute geht es um den Film Leaving Las Vegas. Ich glaube, das ist mal wieder ein Wunsch, dem wir nachkommen.
Richtig.
Einer Person, die mir gar nicht bekannt ist. Ich habe mir trotzdem den Film super gerne angeschaut, bin gespannt, wie das heutige Gespräch verläuft. Und genau, vielleicht kannst du mal was zur Person sagen.
Ich werde ein bisschen was sagen, aber nicht allzu viel. Ich grüße an dieser Stelle meinen guten Freund Marvin. Der hat nämlich gesagt, dass er sich unseren Podcast dann anhören würde, wenn wir mal über Leaving Las Vegas sprechen. Und da ich generell dafür bin, alles dafür zu tun, dass sich diesen Podcast mehr Leute anhören als unsere Eltern, bin ich sehr gern bereit gewesen, diesem Wunsch jetzt nachzukommen. Ist schon eine ganze Weile her, ehrlich gesagt. Aber viele Grüße, Marvin. Hier hast du deine Folge.
Marvin, ich würde zwar nicht alles dafür tun, aber eine Podcast-Folge zu Leaving Las Vegas mache ich super gerne. Fühl dich gegrüßt. Ich glaube, wir hatten schon mal bei der Sichtung beide unseren Spaß. Noch mehr Spaß werden wir, glaube ich, jetzt haben. Mit dem Film.
Genau, richtig, ja. Mit dem Film Leaving Las Vegas von Mike Figgis. Vorher aber, um der guten alten Tradition zu wahren, würde ich dich ganz gerne mal fragen, ja. Was hast denn du abgesehen von diesem Film zuletzt so gesehen, Lukas?
Ich habe gar nicht so viel gesehen in den letzten Wochen. Es war beruflich ziemlich stressig, gab viel zu tun, viel organisatorischen Kram zu erledigen. Ich hatte aber die Gelegenheit, so man kann ja jetzt sagen, in Thüringen beginnen jetzt die Winterferien. Und anlässlich der Winterferien, anlässlich des Ende des ersten Schulhalbjahres, das in Thüringen jetzt hereingebrochen ist, hatte ich die Gelegenheit, im Geschichtsunterricht einen Film in Auszügen zu zeigen. Und das war ein vierteiliger Film, die Französische Revolution. Ich glaube, der Untertitel ist Die Jahre des Zorns. Das ist ein Film, der schon ein paar Tage alt ist. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 1989. Ist wie gesagt ein Vierteiler, nicht sehr bekannt. Ich würde auch fast sagen, dass der nie irgendwie im Kino ausgewertet wurde, vielleicht Direct to DVD oder eben so ein Fernseh-Epos. Zu seiner Zeit war, die Regisseure kennt man glaube ich auch nicht, Robert Enrico und Richard T. Heffron. Ich habe die jetzt super deutsch ausgesprochen, vielleicht sind das Franzosen. Dann hätte ich das jetzt anders machen müssen, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Es spielen ein paar bekannte Leute mit, unter anderem, ich muss mal kurz überlegen, Peter Ustinov, den kennt man noch, oder?
Peter Ustinov kennt
man, ja. Peter Ustinov kennt man, Christopher Lee als Henker, mhm. Und dann, ich glaube, noch Sam Neill als eine ziemlich wichtige Reizfigur im Film. Wie gesagt, vier Teile, alle Teile ungefähr 90 Minuten lang. Und ich sag mal, wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auskennt oder wenn man sich damit auch nicht auskennt, die Darstellung ist wirklich sehr, sehr gut. Könnte man als Kostümfilm, als Historienfilm bezeichnen, der wirklich in seiner Ausgestaltung sehr opulent ist, unterhaltsam, spannend und der natürlich ein gewisses Hintergrundwissen zu dieser ganzen Thematik mitbringt, zur Französischen Revolution, die ja dann auch, sag ich mal, durch die Wegbereiter der Aufklärung eingeleitet wurde. Das wird da alles auch so ein bisschen verhandelt. Ich glaube, so die Person Robespierre ist heute noch jedem irgendwie ein Begriff. Und ja, das Ganze kann man da wunderbar in vier Teilen wegschauen. Gibt es leider nur von Fernsehjuwelen auf DVD in einem ganz normalen 4:3 Format. Ist also jetzt nicht die beste Abtastung, die da derzeit leider nur verfügbar ist. Man kann sich das Ganze auch über Prime anschauen. Da aber dann auch in diesem 4:3 Format und eben dem Bildmaterial, das es wahrscheinlich nur durch die vielleicht Fernsehjuwelen-Abtastung geben wird. Trotzdem ein schöner Vierteiler. Wirklich ausladend, opulent, spannend, epochal. Und halt, wie gesagt, mit ein paar Darstellern, die einem dann durchaus ja, so einen gewissen Kontext geben und dem Ganzen nochmal so eine Tiefe geben, dass man sagt, okay, hier, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein regionales Ding, dass man den Film irgendwie kennen muss, wenn man dort lebt, wohnt oder irgendwas mal davon gehört hat. Den kann man wirklich auch die breite Masse rezipieren und auch verstehen, ähnlich wie jetzt der neuerliche Kinofilm Napoleon, der ähnlich angelegt ist. Hier, wie gesagt, aus dem Jahr 1989. Bisschen angestaubt, ab 12 Jahren freigegeben, lässt sich nicht wirklich aufs Glatteis locken, wenn dann die ganzen Revolutionäre und Jakobiner dann wirklich zur Guillotine bitten und dann wirklich einen nach dem anderen die Rübe runterholen. Hätte man da noch ein bisschen in der Drastik mehr rausholen können, natürlich, aber das hätte dann auch die Verwendung im Unterricht obsolet gemacht, beziehungsweise nicht ermöglicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass da ein bisschen auf die Bremse getreten wurde. Und deswegen war das ein ganz schönes Erlebnis. Und dann habe ich noch, das ist auch schon länger her, den Film The Black Phone gesehen vom Regisseur Scott Derrickson. Der ist noch gar nicht so alt. Ist auch so ein Mystery-Horror-Thriller.
Ja, vor 2 Jahren oder so kam der raus,
glaube ich. Ich glaube 2021 oder vor 2 Jahren. Okay, genau, das könnte ungefähr sein, 2021, 2022. Ja, wie gesagt, mit Ethan Hawke, der mit Scott Derrickson das ein oder andere Mal schon zusammengearbeitet hat. Letztlich, glaube ich, im Film Sinister, der auch ein sehr, sehr guter Horrorfilm ist. Der kam in der Zeit raus, als auch Insidious und The Conjuring und vielleicht auch noch zu der Zeit Paranormal Activity so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, beziehungsweise wirklich so das Horrorgenre so ein bisschen, zumindest im Kino, dominiert haben, ist halt diese klassische Blumhouse-Riege, die zu der Zeit wirklich umtriebig war. Und das ist wirklich einer der letzten aus dieser Zeit, der wirklich ganz ordentlich war. Zum Ende hat er mir immer besser gefallen. Das Anfang fand ich ein bisschen langatmig, ein bisschen langsam, ein bisschen zu erzählend, zu unperformativ. Aber das wurde dann wirklich super gebrochen. Und ich hatte da meinen Spaß mit. Den kann man sich relativ günstig auf Amazon Prime kaufen. Vielleicht mit irgendeinem Channel-Abonnement vielleicht auch sehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man auf diese ganze Sinister-Conjuring-Reihe steht. Es geht jetzt weniger um paranormale oder okkulte Sachen. Es geht jetzt schon eher um diese, ja, Rape-and-Revenge-Motive, um so ein bisschen, ja, Kontext, tief verwurzelter amerikanischer oder so dieser Kontext, Probleme ländlicher Staaten, die halt irgendwie noch so mitschwingen, so Teile, also Anteile des Rassismus, der Apartheid, die da vor Jahrzehnten eben stattfand, die werden dort aufgegriffen, werden halt noch als latent existent thematisiert und dann eben so ein bisschen durch diesen Mystery-Einfluss jetzt nicht aufgewertet, aber sag ich mal, auf eine Ebene gehoben, die dann auch nicht irgendwie nur politisch und nicht irgendwie nur versucht, ein Thema kritisch zu behandeln. Die Kritik ist inhärent, aber es versucht halt wirklich eben Blumhouse-typisch zu unterhalten und das Ganze auch allgemein auf ein allgemein verständliches und interessantes Level zu heben. Das, ja, wie gesagt, glaube ich, auch im Kino einige Wochen lief und anerkannt wurde. Das waren die zwei, genau. Ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, Leaving Las Vegas zweimal gesehen. Das hat eigentlich gereicht, um mir ein profundes Bild zu machen, würde ich mal sagen. Ja, genau. Wie sah es denn bei dir aus?
Ich würde erstmal noch zwei Nachfragen stellen. Also zum einen, ich glaube nicht, dass der Film in diese Richtung ging, aber bei Black Phone habe ich nur den Trailer gesehen. Ich habe den Film mir nicht angeschaut. Aber der Trailer und dieser Junge, der dort eingesperrt war in diesem Raum, das hat mich sehr an Saw 2 erinnert irgendwie, an den Anfang. Gibt es da irgendwelche Bezüge oder ist das einfach nur
Saw 2? Also ich würde jetzt spontan sagen, dass man mit der Annahme etwas auf dem Holzweg ist. Okay. Mich hat das sehr an Split erinnert. Mit Anya Taylor-Joy und Dings. Wie heißt er? Nicht Edward Norton, ich verwechsel die beiden immer.
Du meinst James McAvoy?
James McAvoy, richtig. Es gibt halt den Peiniger, den Antagonisten, der mehr oder weniger eine gespaltene Persönlichkeit hat und eben darauf aus ist, Kinder zu kidnappen in seinem Keller. Also dieses wirklich ganz klassische Motiv oder das vielleicht auch so in diesen gutbürgerlichen amerikanischen Vororten, in denen dann doch noch so im Untergrund, in den Kellern im übertragenen Sinne oder dann auch wortwörtlich die Leichen liegen und wo es wirklich noch Probleme gibt, über die, sage ich mal, diese sauber geschnittenen Hecken und Rasenkanten mhm. hinwegtäuschen in diesen Vororten. Genau, wird das Ganze, da geht das eher in die Richtung als jetzt Saw. Ich habe jetzt den Anfang des zweiten Teils gar nicht so vor Augen.
Also mir ging es eher um die Darstellung dieses Raumes im zweiten Saw-Film. Also im zweiten Saw-Film ist es so, dass am Anfang viele verschiedene Charaktere, unter anderem auch der Sohn von des Detectives, Matthews heißt er, glaube ich, und auch ein Opfer aus dem ersten Teil, nämlich Amanda, sich in diesem Raum befinden, die ja lustigerweise auch in Leaving Las Vegas eine Rolle spielt. Die Schauspielerin ist ja hier dabei. Dann ist es so, dass sie eben, dass verschiedene Charaktere in diesem Raum sind, dann wird dieser Raum aufgemacht und dann geht im Prinzip diese Höllenfahrt los, dass sie diese verschiedenen Spiele machen müssen. Das ist dann auch noch mit, wie heißt denn die Schauspielerin, die man auch aus Two and a Half Men oder aus Need for Speed Carbon kennt? Emmanuelle Vaugier. Genau, die dann in diese Spritzen rein muss. Erinnerst du dich so
grob? Ich erinnere mich grob an die einzelnen Settings. Okay. Aber ich habe jetzt keinen Plot oder so im Kopf.
War ja auch nur eine kleine Assoziation
von mir. Nee, also würde ich jetzt spontan nicht sagen. Lass mich da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht wisst ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja etwas genauer darüber oder könnt da mal kurz Nachforschung anstellen. Würde mich mal interessieren, ob es da wirklich jetzt Bezüge gibt, die deine Annahme bestätigen. Ich würde jetzt sagen, eher nicht.
Okay, gut. Und noch eine andere Frage zu dem ersten Film, den du genannt hast. Du hast den Film ausgesucht und den in der Klasse geschaut bei dir. Wie bist du auf den gekommen?
Genau. Also die Französische Revolution ist im Geschichtsunterricht der 8. Klasse fester Bestandteil. Das ist ganz wichtig, dass nach dem Darstellen des französischen Absolutismus und der Aufklärung auch gezeigt wird, wie jetzt quasi der dritte Stand, die Handwerker, die Arbeiter, die Bauern und einfach die armen Menschen der Gesellschaft durch die Aufklärung aufbegehren, quasi zum eigenen Denken angeregt werden und sich eben ihres eigenen Verstandes, so wie das Kant gesagt hat, selbst bemächtigen. Und da ist das ein ganz interessanter Punkt, den man am Ende, könnte man auch am Anfang der Lerneinheit zeigen, um so ein bisschen das Interesse zu schüren. Aber ich habe es jetzt am Ende gemacht, um das, was jetzt wirklich mühevoll und in aller Länge erarbeitet wurde ich habe das mit einer Lerntheke gemacht, so diesen ersten Teil, so von 1789 bis 1791, also quasi bis zur Enthauptung Ludwigs des 16. Hat das Sinn gemacht darzustellen und das, die Analogie von uns oder der Lerntheke, also der didaktischen Aufbereitung des Themas innerhalb von 6-7 Stationen, steht eben auch eine Analogie zum Film. Mhm. Also das, was in der Lerntheke Schritt für Schritt kommt, taucht auch im Film auf und konnte auch wiedererkannt werden. Mhm. Das heißt, das, was dekonstruiert wurde mithilfe der Lerntheke, kann dann beim Sehen mithilfe des Vorwissens wieder rekonstruiert werden. Also die sehen mithilfe des Films und mithilfe ihres Vorwissens, aha, okay, ich kenne hier Sachen, ich weiß jetzt, was passiert, ich habe ja wirklich was gelernt. Mhm. Und da versuche ich eben so kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und da hat sich dieser Film angeboten, ich habe einfach danach geguckt auf YouTube, den gibt es auch auf YouTube in ganzer Länge, glaube ich, in einer miserablen Bildqualität, ich glaube 240p, also furchtbar schlecht. Aber um den Film mal zu sehen, reicht das eigentlich. Ich habe die mir, wie gesagt, dann auf DVD gekauft. Die Computer in der Schule haben zum Glück noch alle ein DVD-Laufwerk. Und da hatte sich das angeboten, dass man mal Ausschnitte zeigt. Allen voran, das war wirklich eine sehr beliebte Szene, die Enthauptung Ludwigs des 16. Da kann man dann auch noch drüber sprechen und so ein bisschen den Ethikunterricht einfließen lassen. Wie stehen wir eigentlich zur Todesstrafe? Ist eigentlich die Enthauptung Ludwigs des 16. Auf Basis der Beweislage, die die Revolutionäre definiert haben, in großer Runde, da wurde ja nicht einfach aus dem Bett gezerrt und unter die Guillotine gelegt, sondern da wurde ja dem wurde ja richtig der Prozess gemacht. Und eben auch sein nahem Umfeld, seinen politischen Mitarbeitern, seinen Handlangern und so weiter, also seinem gesamten Staff, wurde da wirklich der Prozess gemacht. Und da kann man dann immer mal ganz gut reflektieren, Hätte man den nach heutigen Maßstäben noch köpfen müssen? Ist nicht ein bisschen überzogen? Hätte es nicht einfach wie Napoleon gereicht, hier ab nach Korsika oder Réunion oder wo der dann hingebracht wurde? Und das war ein ganz interessanter Versuch und da kann man dann immer noch mal so einen kleinen Anker schlagen, so eigenes Wissen, dann gleichen wir das noch mal ab und dann versuchen wir das alles noch mal irgendwie zu synthetisieren, indem wir uns einen bestimmten Punkt, den Höhepunkt sogar des Films und den Höhepunkt unserer Lernzeige noch mal genauer angucken und den noch mal irgendwie aus ethisch-moralischer Sicht besprechen. Und da bietet sich der Film mit einer Altersfreigabe von 12 wunderbar an. Das hat wirklich gepasst. Bin froh, dass es den da wirklich verfügbar gibt und dass der noch mit aktuellen Sehmustern von Menschen, die eben in ihrer Adoleszenz sind, noch akzeptiert und auch wirklich gewinnbringend rezipiert werden kann. Also es besteht da jetzt nicht irgendwie eine Abwehrhaltung, ist schwarz-weiß, ist alt, irgendwie sprechen die komisch und so weiter. Ja. Und die Montage ist auch völlig ungewöhnlich, ist es überhaupt nicht. Wirklich schon sehr Hollywood-nah gedreht.
Okay. Ja. Also du hast sozusagen aktiv nach einem Film gesucht, der die Französische Revolution irgendwie so auf diese Art und Weise darstellt. Also Absolut, du hast den jetzt nicht in irgendeiner Timeline entdeckt oder sowas?
Nee, nein. Okay. Also zu diese audiovisuelle Untermauerung ist dann gerade bei Jugendlichen heutzutage super wichtig. Das sollte nicht zum Selbstzweck dienen, aber es hat super ins Thema gepasst und dann gucke ich dann natürlich auch aktiv danach, was kann man angucken. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit einer 10. Klasse zum Beispiel der Soldat James Ryan gucken würde. Ja. Ich glaube, da kann man auch als Auszüge zeigen, um mal eine Vorstellung zu geben, wie es da an der Omaha Beach abging. Aber ja, diese Sicht, wir sind die Amerikaner, das sind die Deutschen und so weiter und so fort, das hätte zu sehr verzerrt. Und hier haben wir das auch aus der Sicht der Revolutionäre gesehen, der Französischen Revolution, aber konnten dann gleichwohl auch mal sagen, Mensch, die haben den hier geköpft, war das wirklich okay?
Okay, ja.
Um das Ganze wieder mal möglichst neutral zu halten und, sag mal, zu einem eigenen Urteil zu bewegen, was wir dann auch gemacht haben. Also den Gerichtsprozess hätte man sogar noch nachspielen können und so weiter und so fort mit verschiedenen Rollen und so weiter und so fort. Ja, das ist immer ein ganz schönes Prinzip und das hat hier wunderbar gepasst.
Okay. Ich habe mich das gerade nur gefragt, weil mir in letzter Zeit in irgendeiner Timeline ein Film entgegengebracht wurde, der auch, ich glaube sogar auch den Titel Napoleon trägt. Ich meine jetzt nicht den Ridley Scott-Film, sondern ich meine einen Film aus den 20er Jahren, der irgendwie so ganz häufig von irgendwelchen Leuten angepriesen wurde als, das ist der beste Film, den du noch nie gesehen hast oder von dem du noch nie was gehört hast. Und das ist ein auch sehr, sehr langer Film, den ich unbedingt gucken möchte. Also es gibt so verschiedene Aufnahmen, die man auf YouTube auch finden kann. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, ob im Zuge des Erfolges von Ridley Scotts Napoleon jetzt irgendwie solche Historienfilme, die sich mit der Französischen Revolution beschäftigen, irgendwie wieder nach oben gespült werden. Aber du hast ja jetzt aktiv danach gesucht, ne? Von daher widerspricht das
nicht der These. Hatte nichts damit zu tun, hat einfach was ja mit der Sequenzplanung, hat was mit dem Lehrplan zu tun, dass ich da einfach jetzt, gerade jetzt bei der Französischen Revolution bin, dass es da natürlich auch vor Monaten einen Film gab, der Napoleon hieß und der das Thema ja so ein bisschen vorwegnimmt, weil Napoleon dann ja natürlich erst zum Ende der Französischen Revolution dieses ganzen Prozesses kommt, ist es ein netter Beigewinn, der vielleicht zusätzlich nochmal für Interesse gesorgt hat, so, oh, da gab es erst einen Film, vielleicht hat der ein oder andere den sogar gesehen, glaube ich nicht, aber da kann man dann auch so einen Uferschlag zur Gegenwart schaffen, hier, Mensch, da gibt es sogar einen Film und so weiter, guckt euch mal den Trailer an, bla bla bla. Aber gut, Napoleon ist, glaube ich, auch ab 16. Ich glaube, dafür hätte ich gar keine Werbung machen dürfen.
Ja, das ist auch, ja. Ich weiß nicht, wie alt dieser 20er-Jahre-Film ist. Aber ich habe auf jeden Fall eine Quelle gefunden, wo man den sehen kann. Und wir werden nicht bezahlt dafür. Das ist keine Werbung. Das kam mir über meine Nachrichten-App tatsächlich als Push-Benachrichtigung rein, dass es jetzt einen Streaming-Dienst gibt namens Wikiflix. Und das ist ein Streaming-Dienst, auf dem man nur wenn man so möchte, CC0-Content findet. Also Content, der gemeinfrei ist komplett. Das können auch modernere Filme übrigens sein, aber vor allem sind es eher ältere Filme, ne, die schon sehr alt sind, wo die Regisseure oder die Filmemacher schon lange verstorben sind. Und auf dieser Website kann man den gucken. Geht auch komplett ohne Anmeldung, ohne irgendwas zu bezahlen. Also das ist so ein Ding. Ich war schon auf der Seite, aber ich habe noch keinen Film angeguckt davon.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, ja. Du sagst Bildstörung, denn da gab es auch so einen sehr langen Film. Der doch auch dieses Thema Französische Revolution, Absolutismus aufgreift.
Also, als wenn ich an Bildstörung und sehr langen Film denke, denke ich an Krieg und Frieden auf jeden Fall.
Hat das was damit zu tun?
Ja, es ist halt diese Buchverfilmung so, okay. Ne, von diesem Werk von, ach, wir kommen jetzt nicht drauf, wer es geschrieben hat. So. Aber der geht auch so seine 12 Stunden auf jeden Fall.
Das war Krieg und Frieden. Okay, Frieden. Nee. Ja. Das hatte ich wahrscheinlich.
Kann ich dir mal ausleihen, wenn du mal einen Tag Urlaub hast?
Okay, du hast den, ja.
Ich habe den hier stehen, ja.
Genau. Bei Bildstörung. Der ist auch noch gar nicht so lange bei Bildstörung verfügbar. Ich hatte nur mal gesehen, Bildstörung bietet ja auch auf Amazon an und so weiter und so fort. Mhm. Und der geht ja auch irgendwie, keine Ahnung, 4-5 Stunden. Als ein Film, ist er nicht irgendwie in Teile geteilt?
Der Krieg und Frieden?
Ja.
Da geht es wirklich, ich glaube, 12 Stunden.
Der geht
wirklich sehr, sehr lange.
Ach, du liebe Zeit.
Ja, klar, das ist so. Also es gibt Filmemacher, die nur solche langen Filme machen. Ne? Also frag mal bei Love Diaz nach. Ich glaube, da ist der längste Film 14 oder so. Und der ist bekannt dafür, regelmäßig solche Dinge im 7-8-Stunden-Bereich rauszuhauen. Teilweise sogar länger.
Ja. Ich dachte hier, Belatar Satan Tango ist schon mit seinen 7 Stunden irgendwie lang. Aber 12 Stunden.
Also schon
okay, können wir uns auch mal irgendwann mal drüber unterhalten, wenn wir noch mal mehr, nicht über einen Film, sondern über Filme sprechen, über die Lauflängen.
Stimmt.
Das ist auch ein sehr interessantes Thema.
Auch mal Thema, ja, genau.
12 Stunden.
Ja.
Okay.
Ich werde es jetzt ein bisschen schneller machen und werde noch kurz was darüber erzählen, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe auch nur einen Film, den ich hier erwähnen möchte. Und zwar hatten wir ja zuletzt unsere Folge zu Lieblingsfilmen, die wir so durch die Zeit hatten. Und da hattest du einen Film genannt, den auch ich schon kannte und gesehen hatte, nämlich damals, als er 2013 ins Kino kam. Und das ist das Evil Dead Remake von Fede Alvarez. Das habe ich mir angesehen, den gibt es jetzt oder gibt es anscheinend schon eine ganze Zeit in einer sehr, sehr schönen, ja, was heißt denn sehr, sehr schön? Gibt es halt auf Blu-ray, so in einer, im Extended Cut, ungeschnitten. Und den habe ich mir bestellt. Das ist, ich weiß nicht mehr, ob es Schweden oder Norwegen war, aber es ist auf jeden Fall ein Import gewesen. So. Und da habe ich mir den angeschaut. Und war doch sehr begeistert auch wieder von dem Ding und konnte mich so ein bisschen reinversetzen in die Zeit, in der ich diesen Film da zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob er im Kino damals ungeschnitten kam, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man so aus einer heutigen Perspektive groß wegschneiden müsste, wenn ich so drüber nachdenke. Also mir fällt da die Szene mit dem Arm ein vielleicht,
ja. Ne, ja.
Der abfällt.
Zum Beispiel.
Und ansonsten dachte ich mir, okay, das habe ich auch schon in einer ähnlichen Art und Weise in Filmen gesehen, die jetzt nicht so behandelt wurden irgendwie.
Also, das ist eine gute Frage. Da hätte man jetzt mal auf Schnittberichte nachschauen können. Da wird es natürlich alles wunderbar aufgeschlüsselt, was da an Sekunden letztlich wird den Kinocut vom Extended oder vom, oder ich glaube, der Extended Cut ist sogar der Uncut.
Ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Die unterscheiden sich vielleicht in einer Minute oder in 2 Minuten. Also ich glaube, das ist gar nicht so viel, aber es sind halt diese expliziten Szenen dieser wirklich übermäßigen und nicht mehr im Sinne des Films zu rechtfertigenden Gewaltdarstellung. Also wenn es dann wirklich an diese Gore-Effekte geht, wenn es nur noch ums Viszerale geht, da war vielleicht zu der Zeit, also 2013 glaube ich, die FSK noch eher dazu geneigt, zu sagen, dass das geschnitten werden muss. Ich würde der FSK unterstellen, dass sowas heute nicht mehr geschnitten werden würde. Denn dann wäre auch sowas wie Terrifier vor 10 Jahren sowas von zerschnitten worden.
Ja.
Und den gibt es ja, also zumindest den Teil 2, die gibt es jetzt wirklich überall in einer Cut-Version.
Ja. Ich glaube, bei Terrifier 2 hättest du ja nur noch diese langweiligen Dialogszenen in irgendwelchen Küchen oder sowas. Ne? Also, was anderes kannst du es ja gar nicht zeigen.
Ja.
Ich weiß schon, ne?
Genau. Also. Deswegen, ich habe jetzt die einzelnen Szenen auch nicht mehr so im Gedächtnis, aber es sind, glaube ich, wirklich schon ein paar üble Szenen. Hast du das auch so im Gefühl, dass der Film schon ganz schön zur Sache geht?
Ja, schon. Aber ich kenne es natürlich jetzt mittlerweile mit den Sehgewohnheiten, die Jahre dazugekommen sind, auch in Hertha. Ne? Also ich finde zum Beispiel, der Film ist auf einem Gewaltlevel vielleicht ungefähr so hart wie High Tension eventuell, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich fand Martyr zum Beispiel dann doch noch deutlich bedrückender, was gar nicht so sehr in der Gewaltdarstellung an sich liegt. Die ist zwar auch sehr, sehr schlimm, gerade gegen Ende hin. Aber bei Martyr fasziniert mich noch eher dieses Zeigen von Wunden, die in der Vergangenheit zugefügt wurden. Und diese Geschichtsschreibung, die da in die Körper eingraviert ist. Das ist nochmal ein ganz schön harter psychologischer Effekt, den
so ein Film
dann haben kann.
Ich glaube, in Martyr werden die Opfer noch eher ihren Peinigern ausgeliefert und eher sage ich mal, entblößt, fast schon gewaltpornografisch oder gewaltverherrlichend. Mhm. Bei Evil Dead ist diese Polarität zwischen Gut und Böse und der soll verlieren und der soll gewinnen, glaube ich, noch klarer und nachvollziehbar als in Martyr, wo es dann schon fast schon in so eine Art Fetisch geht, diese Gemeinde da hat, mhm. Und wo es wirklich in eine Vergewaltigung hilfloser weiblicher Opfer geht. Würde der FSK aber auch unterstellen, dass der heutzutage auch nicht mehr in irgendeiner Form zerschnitten werden würde. Mhm. Das war jetzt irgendwie 2008, 2009.
2008, ja.
Ich glaube, da gab es vielleicht so einen kleinen Sinneswandel, dass auch die FSK jetzt gesagt hat, mit dem Medienkonsum, mit den derzeitigen Sehgewohnheiten, können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht ein ganz anderes Maß zumuten und müssen uns nicht den Ruf irgendwie schädigen, unser Land zu zensieren. Mhm. Letztlich würde ich da voll zustimmen. Aber ja, Martyrs ist da schon noch mal
was anderes,
ein Schnuff härter.
Aber bei Evil Dead fand ich zumindest interessant. Also der Gewaltgrad ging jetzt irgendwie mit dem, was ich so kenne, aber fasziniert hat mich eher die Art und Weise, wie der Film mit der Originalvorlage von 81 einfach von Sam Raimi umgeht. Ne? Also, dass er im Prinzip gar nicht versucht, uns zu verkaufen, dass das hier ein schöner Sommerurlaub von ein paar Teenagern wird. Ne? Beziehungsweise, es geht ja dann in dem Fall eher darum, dass eine der Personen clean werden möchte, ist ja drogenabhängig. Ne? Aber auch davon abgesehen soll das keine schöne Zeit werden, sondern der Film sagt uns im Prinzip direkt, ihr kennt doch The Evil Dead, ihr wisst doch, was hier passieren wird. Und deswegen sieht diese Umgebung da auch direkt so schäbig und so runtergekommen aus, dass du direkt so in den Gedanken drin bist, okay, das ist jetzt schon eigentlich schlimm, diese Lebensverhältnisse, in der sich diese Menschen da befinden müssen. Aber das wird dann noch viel, viel schlimmer durch die Dämonen, die dann kommen werden. Ne? Und auch die Szenen davor natürlich. Ne? Man sieht ja am Anfang, der Film beginnt ja mit so einer Eröffnungsszene, dass ein Vater seine Tochter erschießen muss, die an einem Pfahl gekettet ist. Ja. Wo man ja erst nicht so richtig weiß, okay, ist sie jetzt überhaupt noch besessen von einem Dämon, was ja dann aufgelöst wird.
Richtig, sozusagen, ne? Da kann man sich voll aufs Glatteis führen lassen. Wenn man das erste Mal sieht, denkt man so, was passiert hier?
Ja. Sie wird ja auch sehr brutal eingefangen erstmal im Wald, ne? Also so zu Boden gedrückt und dann geschlagen mit einem Gewehrkolben.
Ja, genau. Noch mal ganz kurz zu Evil Dead. Findest du dieses Plot-Element, dass man mit Freunden in so eine Hütte geht, um auszunüchtern, in unserer Gegenwart, also heutzutage, findest du das legitim oder findest du diesen Inhalt oder diese Rechtfertigung, da jetzt an der Hütte zu sein, findest du das okay? Findest du das irgendwie störend oder hat dich das gar nicht tangiert? Du hast das vollkommen akzeptiert?
Du meinst jetzt im Film?
Dass man da jetzt ausnüchtern muss, ja, genau.
Im Film. Ich finde das nicht schlimm. Okay. Also ich finde das eher, ich sehe das eher als ein Kommunikationselement einer Filmcrew oder eines Regisseurs oder whatever, mir zu sagen, okay, das ist so eine typische Horrorfilm-Standardsituation, wir wissen alle, was jetzt kommen wird, und dann sagt mir das eigentlich, dass ich mich eher auf die Machart des Films konzentrieren soll, nämlich auf die Art und Weise, wie hier bestimmte Elemente umgesetzt werden, sei es jetzt das Besessensein oder sei es irgendwie die Darstellung eines bestimmten Mörders oder die Gewaltdarstellung oder sowas. Und das sind dann die interessanten Elemente für mich. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn mir ein Film, der sich darauf konzentrieren möchte, diese ersten Gedanken, wo befinden wir uns hier eigentlich, was soll hier eigentlich passieren, abnimmt. Weil man sieht diese Hütte, man kennt natürlich den Originaltitel auch und weiß genau, was da passieren wird, von Beginn an. Mhm. Ja? Und es geht im Prinzip, und zwar weiß man im Prinzip, okay, die werden wahrscheinlich alle sterben, bis auf eine oder zwei Ausnahmen. So, ne? Ja. Das wissen wir direkt mit diesen ersten Shots schon, ne? Und diesen ersten Eindrücken. Und dann geht es darum, wie das gemacht ist. Und das finde ich dann irgendwie gut. Machen ja andere Filme auch nicht anders, ne? Also auch aus anderen Genres oder sowas. Da gibt es ja auch so gewisse Standardsituationen im Horrorfilmbereich oder im Westernbereich auch, die ganz ähnlich funktionieren irgendwie. Ne? Also, dass man weiß, dass sich irgendwelche bestimmten Figuren in einem Saloon begegnen werden oder was weiß ich. Oder irgendwelche anderen Sachen.
In gewisser Art und Weise hat das auch eine große Parallelität und bietet uns eigentlich einen super Übergang zu unserem Film. Denn um gewisse Form der Abhängigkeit geht es auch natürlich in Leaving Las Vegas.
Das stimmt, ja.
Und man begibt sich auch an einen bestimmten Ort, wo man auch schon so viel darüber weiß, was da abgehen wird und was da passieren wird. Ja. Dass, ja, ich glaube, der Ort oder der Mythos Las Vegas natürlich genauso prädestiniert ist für Filmregisseure und für Filmkünstler, dort mal die Puppen, die Figuren tanzen zu lassen. So wie das Fede Alvarez in Evil Dead gemacht hat, macht das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Mike Figgis mit Leaving Las Vegas, zu Deutsch noch Liebe bis in den Tod.
Das habe ich für mich ignoriert. Ja, aber okay. Ja. Deswegen hat das, gibt es einen deutschen Untertitel. Okay, gut.
Ja. Genau.
Vermisst keiner, glaube ich.
Ja. Wollen wir mal drüber sprechen?
Reden wir mal über Leaving Las Vegas. Ein paar Hard Facts vorneweg vielleicht. Du hast schon gesagt, Regisseur Mike Figgis ist im Jahr 1995 erschienen, dieser Film. Basiert auf einem Roman von John O'Brien, der den gleichen Titel trägt, also auch Leaving Las Vegas heißt. Ist eine größtenteils Independent-Produktion, also beziehungsweise es ist ein relativ kleines Budget, was hier für diesen Film aufgewendet wurde. Man hat lustigerweise eine sehr, sehr große Zahl an Schauspielern, die man heute so kennt, die aber damals entweder schon so über ihren Zenit waren oder so, ich sag mal so am Anfang ihrer Karriere standen so ein bisschen, ne? Oder zumindest ja schon ein bisschen was gemacht haben, aber noch nicht diesen ganz großen Star-Status hatten. Ne? Also zum Beispiel eben Nicolas Cage. Den kannte man vorher schon aus Filmen wie Raising Arizona von den Coen-Brüdern oder aus auch ein vielleicht wichtiger Bezugsfilm Wild at Heart von David Lynch. Aber das war noch nicht dieser Megastar, sondern das sollte erst in den kommenden Jahren dann so folgen. Beziehungsweise hat hier ja schon so ein bisschen einen Ursprung gehabt, weil Nicolas Cage hat für die Rolle, die er in diesem Film gespielt hat, den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen. Und damit bist du natürlich sofort auf Hollywoods A-Liste und hast dann auch die folgenden Jahre dann wahrscheinlich andere Rollenangebote nochmal. Ne? Also er hat dann ja in The Rock dann direkt mitgespielt von Michael Bay. Ganz, ganz viele andere Sachen noch gemacht, zum Beispiel auch die National Treasure Filme, also das Vermächtnis der Tempelritter, Vermächtnis des geheimen Buches in den 2000ern.
Con Air, genau. Nur noch 60 richtig. Sekunden, also da sind einige Bretter dabei.
Absolut, ja, richtig. Also an der Seite von Angelina Jolie gespielt, ne? Dann auch an der Seite von John Malkovich und John Cusack in Con Air. Riesending gewesen. Und davor waren das eher auch so kleinere, schmutzigere Filme. Also ich erinnere mich da an einen Film, der, glaube ich, um dieselbe Zeit ungefähr rauskam. Kiss of Death? Sagt ihr das vielleicht
was? Sagt mir nichts.
Nee. Okay. Mit David Caruso, den man als Hauptkommissar in CSI Miami vielleicht kennt. Das ist okay. der die Sonnenbrille immer absetzt. Und da spielt Nicolas Cage einen sehr, sehr muskelbepackten, großen Bösewicht, der sehr unkontrolliert ist und dann auf einmal in die Rolle kommt, dass er eine Mafia-Organisation leitet. Kein schlechter Film. Ja. Also ich habe den als Jugendlicher zumindest sehr, sehr häufig gesehen. Genau, ich habe schon gesagt, Haufen Schauspieler, die man so kennt. Nicolas Cage natürlich vorneweg. Elizabeth Shue hatte hier wahrscheinlich so ihren Höhepunkt. Ich kenne sie aus keinem anderen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Julian Sands kennt man aus so gewissen kleineren Rollen, der hier eine Rolle spielt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Darstellern, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Wie Richard Lewis kennt man zum Beispiel aus Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Da spielt er den König John oder Prinz John in dem Fall. Arlie Ermey ist in diesem Film zu sehen, hatten wir schon mal. Ne? Ja. Full Metal Jacket, spielt er den Gunnery Sergeant Hartman. Shawnee Smith hatte ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Das ist die Amanda in der Saw-Reihe spielt. Mhm. Also die im zweiten Teil besonders eine große Rolle spielt und dann so als die, kleiner Spoiler, Assistentin von John Kramer dann fungiert. Und noch ein Haufen anderer, die man halt so irgendwann schon mal gesehen hat. Valeria Golino spielt in der Hot Shots-Reihe mit, ist da die Geliebte von Charlie Sheen oder das Love Interest, um das so zu sagen. Genau, und so zieht sich das so durch. Mike Figgis hat selber auch noch ein paar Gastauftritte hier, also er ist zum einen auf einem Plakat zu sehen, er spielt auch einen Gangster. Also eine ganze Reihe an Stars an Leuten, die heutzutage so ein bisschen als Stars oder so Stars der B-Reihe vielleicht gelten und damals wahrscheinlich dann relativ billig zu bekommen waren, irgendwie für einen relativ schmalen Taler, weil viel Budget hatte der Film auf jeden Fall nicht, was sich ja dann auch in der Ästhetik niederschlägt, über die wir dann später sprechen. Aber erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, worum es eigentlich geht in Leaving Las Vegas.
Also, wie du das schon ganz gut zusammengefasst hast, spielt in diesem Film Nicolas Cage mit. Und der spielt, wie gesagt, natürlich auch wahrscheinlich zu Recht die Hauptrolle und spielt die Figur des Ben Sanderson, einem ja, mittelalten Mann, der am Anfang des Films seinen Job verliert. Ihm wird gekündigt, er bekommt wahrscheinlich einem anscheinend auch eine saftige Abfindung, hat zu dieser Zeit schon Alkoholprobleme, hat wahrscheinlich Geldprobleme, ist mit sich und der Welt sichtlich nicht im Reinen, hat schon ein sehr fahles Gesicht, hat schütteres Haar und läuft angetrunken oder im Wahn durch die Welt und ja, ist einfach hochgradig unglücklich. Dann wird ihm, wie gesagt, noch gekündigt und er ja, möchte sein letztes Vermächtnis in Las Vegas abhalten, vernichtet dazu seine Habseligkeiten an seinem Wohnort, verbrennt oder entsorgt seine gesamten Sachen, vernichtet seine Existenz und fährt nach Las Vegas mit seinem Auto und einem kleinen Koffer. Und auf dem Weg nach Las Vegas oder dann auch in Las Vegas, ja, hätte er fast eine junge Dame überfahren, die ihn dann noch frech den Stinkefinger zeigt und ihn maßregelt, was er da gerade gemacht hat. Und aus dieser Begegnung entspinnt sich so eine Art kleine Love Story, die wahrscheinlich für Ben Sanderson sehr unverhofft kommt, denn er kommt nach Las Vegas, um sich tot zu trinken. Also er möchte das gesamte Geld auf den Kopf hauen, gibt sich 4 Wochen Zeit und in dieser Zeit möchte er nur für den Alkohol leben und letztendlich mit dem Alkohol sterben. Das Ganze wird aber, wie gesagt, so ein bisschen aus der Bahn geworfen oder wird so ein bisschen, naja, aufgewertet durch die sehr bezirzende Sarah, die eigentlich eine, ja, ich würde mal sagen, edle Prostituierte in Las Vegas ist, einem recht wirschen Zuhälter, Juri, untersteht, einem Letten. Und ja, diese beiden kommen sich näher, haben sich lieb und führen eine Beziehung, führen eine sehr, ja, unorthodox, eine sehr unkoschere Beziehung, die ungewöhnlich wirkt, aber dann doch ihre Struktur relativ einfach ist. Letztlich fällt allerdings Ben seinem Problem zum Opfer und Sarah letztlich ihrem Problem, ihrem Laster der Prostitution. Und der Film endet dramatisch, tragisch, ja, mit einem vielleicht weinenden Auge und einem vielleicht so ein bisschen lachenden oder melancholisch tränenden Auge. Und das war eigentlich schon die recht einfache Handlung des Films.
Mhm. Genau. Wird insgesamt auch relativ linear erzählt, ne? Also es geht relativ straightforward. Es gibt ein paar Rückblenden und vielleicht so Visionen, die diese lineare Struktur unterbrechen. Es ist ein Film, der relativ lange bei seinen Figuren immer bleibt, ne? Also nicht so groß abweicht oder auf andere Handlungsstränge irgendwie verweist oder sowas. Nur gewisse Handlungssprünge durch den Schnitt eben forciert. Mhm. Also zum Beispiel wird die Fahrt nach Las Vegas, das passiert dann nach 15 Minuten so circa, innerhalb des Vorspanns eigentlich. Mhm. Ne? Also man sieht erst einen sehr, sehr langen Handlungsstrang oder einen recht langen Handlungsstrang und dann beginnt der Vorspann. Und da wird diese Fahrt sehr, sehr zusammengefasst in so einzelne Bilder und so. Ne? Und es gibt relativ viele Schnitte und so, aber davon abgesehen ist es alles relativ linear und man kann dem auch sehr gut folgen. Und es ist ein Film, der sich in seinem Narrativ, glaube ich, auch sehr, sehr stark auf die Charakterzeichnung und Persönlichkeitsdarstellung an sich erstmal fokussiert. Ne? Also das Narrativ steht im Dienste einer Charakterzeichnung, könnte man so sagen. Ne? So wie das bei so relativ gängigen Hollywood-Dramen auch erstmal so ist. Ne? Wobei ich nicht unterschreiben würde, dass es sich bei Leaving Las Vegas unbedingt um so einen Prototyp handelt, weil ich finde, es gibt extrem viele interessante Sachen, die man hier finden kann. Aber vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, wie fandest du denn den Film so?
Ich fand den nach der ersten und zweiten Sichtung erstmal sehr interessant. Also ich wusste schon so ungefähr durch den Trailer, auf was ich mich da einlasse. Ich hatte mir den Klappentext durchgelesen, hatte mir versucht, schon so ein kleines Bild zu machen. Und das Titelbild und auch die Bilder des Rückcovers geben eigentlich schon so einen ganz guten Eindruck, was hier im Zentrum stehen wird und wie das Ganze in seiner gesamten Poetik und in seiner, ja, vielleicht schon so melancholischen Darstellung sein wird. Und für mich war das ein sehr kurzweiliger, sehr sensibler, Figuren- und gefühlsbetonter oder eine gefühlsbetonte Ballade mit ja, schwarzhumorigen Anleihen und natürlich mit den Motiven des Liebens, des Sterbens. Also da besteht natürlich schon mal gleich so dieser Dualismus. Man will das eine, man will aber auch das andere. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Und es ist so eine kleine Odyssee, auf die sich die beiden innerhalb von ja, einer eigentlich unbestimmten Zeit, ich würde jetzt mal sagen, diese 4 Wochen, die sich da Ben Sanderson vornimmt, kommen ungefähr hin. Mhm. Genau, an sich ein super interessanter Film. Ja.
Würde ich auch so sehen. Vielen, vielen Dank, Marvin, dass du uns den, ich gucke jetzt hier gerade in den Laptop, als ob ich zu Marvin sprechen würde, fällt mir gerade rein. Vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Film nahegelegt hast. Ich war doch gerade nach der ersten Sichtung sehr schwer begeistert von dem, was ich da gesehen habe. Also das hat mir auf sehr, sehr vielen Ebenen extrem gut gefallen, gerade wenn man sich ansieht, in was für einer Tradition dieser Film dann steht, was es für Bezüge gibt und wie dieser Film auf eine ganz subtile Art und Weise versucht, noch so Themen einzubetten, die gar nicht so sehr im Fokus der eigentlichen Handlung erstmal stehen. Also das fand ich wirklich sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr darauf, darüber zu reden auf jeden Fall. Ich fand den sehr, sehr toll.
Ja. Okay. Hattest du bei der Sichtung des Films sofort irgendwelche anderen Querverweise und Bezüge parat? Oder konntest du gewisse Motive oder gewisse Plotinhalte irgendwo anders wiedererkennen?
Ja, also ich habe vor allem Verweise feststellen können zu 2 oder sagen wir mal 3 Filmen, die sehr, sehr präsent bei mir sind, weil sie auch mit Regisseuren in Verbindung stehen, die für meine Filmsozialisation einfach sehr wichtig sind. Das sind zum einen Alfred Hitchcock, um welchen Film es da gehen wird, verrate ich später dann, wenn es soweit ist und wenn es Sinn macht. Und der andere ist David Lynch. Und genau, da gibt es so verschiedene Sachen, die oder verschiedene Elemente, die man gerade bei David Lynch findet, die sich hier auch irgendwie ganz gut einbetten lassen. Mhm. Und ich muss sagen, ich war davon sehr überrascht, weil ich dachte, okay, Nicolas Cage hat halt einen Oscar dafür gewonnen. Das wird irgendwie so ein typisches Hollywood-Drama sein. Relativ klar erzählt, straight erzählt, das ist er ja auch. Aber diese Elemente, die diese Handlung dann doch irgendwo unterbrechen oder zu unterbrechen scheinen, die finde ich dann schon extrem spannend, so dass ich sagen muss, ja, es ist super gut, dass ich den mal gesehen habe und dass wir darüber reden, auf jeden Fall. Ja.
Okay, da würde ich am liebsten schon einhaken. Wir hatten kein Vorgespräch zu dem Film, deswegen wird jetzt, sage ich mal, so unsere inhaltliche Auslegung wahrscheinlich so ein bisschen spontan passieren. Ich würde nur einfach schon mal die Frage stellen, wir können die auch hinten dran stellen oder erstmal in Klammern setzen. Was macht dieser Film für dich nicht, dass er ein klassisches Hollywood-Melodram ist? Oder dass er kein klassisches Hollywood-Melodram ist?
Das würde ich gern hinten dran stellen.
Okay.
Tatsächlich. Ja. Ich finde, also es ist eine gute und berechtigte Frage, aber ich finde, das macht zumindest so in meiner Sicht, wie ich mir das so persönlich für mich gedacht hatte, später erst Sinn, wenn man so über die einzelnen Themen spricht.
Okay.
Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal so ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Film eigentlich ästhetisch gestaltet ist. Mhm. So ästhetisch und tonal oder sowas.
Ja.
Und da würde ich die Frage mal zurückstellen
an dich. Super einfach. Gerne,
na klar. Was gibt es so für Elemente, die dir besonders aufgefallen sind, die du für wichtig erachtest?
Also was mir sofort auffiel und wonach ich auch dann, ich habe während des Sehens, während der ersten Sichtung mein Handy benutzt, musste ich gleich nachschauen, wie der Film gedreht wurde. Und der Film wurde tatsächlich, und das ist auch ein ausgewiesener Fakt, der wurde auf 16 mm gedreht. Also mit einem relativ kleinen Film, einer wahrscheinlich relativ kleinen Kamera. Das bestätigt natürlich dein Argument, dass der Film eine eher günstigere Indie-Produktion ist. Ich glaube, Mike Figgis hat sowohl die Produktion als auch den Regisseur übernommen und hat sogar für die Musik verantwortlich.
Das ist richtig, ja.
Und das fällt schon auf. Also der Film ist sehr grobkörnig, ist in seinen Kontrasten relativ stark, manchmal kühl, manchmal warm, manchmal hat es sowas Sitcom-haftes, überbelichtetes, manchmal hat es sowas weich gezeichnetes, aber in einigen Szenen dann auch wieder so fast schon, na nicht eine Überschärfe, aber so eine ja, so einen sehr tiefen Schwarzkontrast. Und der Film lenkt, glaube ich, durch sein Bild auch so ein bisschen die Stimmung, die er vermitteln möchte. Ich erinnere mich an die Szene, relativ früh am Anfang, da geht Nicolas Cage durch die Regale in einem Supermarkt und legt sich, so wie man es als Kind gern mit den Süßigkeiten machen wollte, legt sich da den Schnaps in den Einkaufswagen.
Das ist, glaube ich, sogar die erste Einstellung.
Richtig, okay, ja. Pfeifend, relativ glücklich. Man hätte denken können, Mensch, hier, der macht schon mal einige Besorgungen für ein Barbecue, für einen Abend mit Kumpels und so weiter, lädt sich da den Alkohol rein. Aber durch die Hintergrundmusik und durch die Farbgebung, durch die Übersättigung, aber gleichzeitig durch diese kühlen Kontraste und durch die fahle Gesichtsfarbe Nicolas Cage, durch diese wirklich dünnen Haare, durch die so das Licht durchscheint, merkt man schon, oh, hier ist irgendwas nicht so, wie es unsere Figur vermitteln möchte, die da mit Sonnenbrille in einem Supermarkt, in dem es wirklich so kalte Leuchtstoffröhren leuchten und so weiter, ist nicht so glücklich und nicht so positiv, wie es scheint. Und das ist schon mal das erste Mal, wo der Film so ein bisschen mit seiner Figur bricht. Wir stellen hier etwas dar, das hat eine Wirkung X und wir stecken in diese Darstellung eine Wirkung, eine Figur und diese hat die Wirkung Y. So, also da besteht schon mal irgendwie so ein Missverhältnis und da werden schon Fragen sehr früh aufgeworfen.
Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist tatsächlich etwas, was Hollywood an sich sehr, sehr gerne macht. Das sind nämlich, das hatten wir, glaube ich, schon auch mal besprochen und das ist auch was, was in anderen Filmpodcasts durchaus, oder die ich sehr schätze, sehr, sehr häufig verwendet wird. Das ist dieser Begriff der Strong First Impressions. Mhm. Also dieser Begriff, dass Charaktere durch die ersten Einstellungen und ersten Handlungen, die sie so vollführen, direkt in ein Licht gerückt werden, was beim Zuschauer entstehen soll oder sodass ein Bild entsteht, was beim Zuschauer entstehen soll. Ne? Nämlich hier ganz, ganz klar dieses Bild, okay, er ist Alkoholiker. Du hast das schon gesagt. Er haut da diese Flaschen rein, da gibt es einen Schwenk nach unten, wir sehen seinen Einkaufswagen und da haben wir diese ganzen Flaschen da schon drin, die er sich vorher reingepfiffen hat oder schon reinpfeifen wird, die er im Wagen hat. Und dann auch dann direkt der Kontrast, er kommt dann zum Regal, wo das Wasser steht, da geht er vorbei.
Geht vorbei, genau.
So. Und da hast du, ist auch so ein bisschen das, was du schon mit angesprochen hast, dass diese Flaschen auch extrem bunt teilweise sind, bunte Etiketten haben, ne? Irgendwie es hat so was Verführerisches, ne? Viele Primärfarben, die auch generell im Film eine Rolle spielen. Und dann eben diese Wasserflaschen, die sehr kühl sind natürlich. Ne? Blau ist eine sehr kühle Farbe. Ne? Und das ist etwas, was auch bei unserer Filmrezeption generell immer ein wichtiger Code ist irgendwie. Ne? Also Blau steht oftmals für Kälte und andere Farben wie Rot vor allem spielt eine große Rolle hier, hat eher eine positive Wirkung oder so eine warme Wirkung.
Richtig. Ist, ne? Es gibt auch Flaschen, die in den Szenen und auch noch in weiteren Szenen grün sind. Und es gibt auch häufig, vor allem in einer Bar, auch so ein grünes, subtiles Licht im Hintergrund. Okay. Ja, und das Grüne steht ja auch in vielen Filmen oder für viele Regisseure für dieses Toxische, für das Giftige, für das vielleicht so zum Tod Verführende. Ich glaube, Dario Argento hat das auch gern gemacht mit diesem Kontrast zwischen Rot und Grün. Also Rot bekommt nochmal eine ganz andere Konnotation, wenn eben diese negativ konnotierten Farben mit ins Spiel gebracht werden. Aber hier ist es natürlich so, die Farbe Rot spielt natürlich auch eine große Rolle. Und wenn wir in diesen Motel-Szenen sind oder dann wirklich in Las Vegas an den Spieleautomaten auf den Straßen, dann bekommt man manchmal so eine heimliche Stimmung, eine heimelige, also eine gemütliche, ich kann es jetzt nur auf Englisch sagen, so eine Coziness, die dazu einlädt, sich zu entspannen, das Ganze nicht so eng zu sehen, mal alle Fünfe gerade sein zu lassen, mal ein Glas Tequila zu trinken und einfach mit seiner Straßenbekanntschaft jetzt einfach mal Spaß zu haben. Und natürlich auf der Straße sind diese Farben natürlich auch wiederum sehr, sehr verführerisch und gaukeln einem natürlich auch eine gewisse Form der Vertrautheit, des Schutzes oder auch der Gemütlichkeit und der Entspanntheit vor, der sich unsere Hauptfigur immer ergibt. Er hat meistens häufig eine Sonnenbrille auf, hat von seiner Kleiderauswahl her nicht viel Spielraum, weil er von Zeit zu Zeit sich seiner Kleidung entledigt. Er braucht es ja nicht mehr, hat dann eh nicht mehr lang zu leben, hat das ja nicht mehr vor. und rennt dann da manchmal so ein bisschen verklatscht durch die Gegend. Und es trifft es ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt angehen soll. Manchmal gibt es auch solche Aufnahmen aus der Vogelperspektive von Las Vegas, relativ häufig. Mhm. Und die vermitteln auch so dieses Mythische dieser Stadt, so dieses Moloch. Was gibt's da eigentlich? Was ist da eigentlich? Alles sieht so bunt, alles sieht so interessant aus. Mhm. Und alles ist so seduktiv, ist so verführerisch, in dieser Welt, in diese Welt einzusteigen und sich dieser Welt zu ergeben. So natürlich auch Nicolas Cage, der das mit Sicherheit nicht erst dort lernen muss, wie man sich dort dem ergibt, sondern er will das natürlich von vornherein. Das ist natürlich sein Ziel, weswegen er auch explizit dorthin fahren möchte, um genau das, was dort ohnehin schon oder dem schon dort ohnehin gefrönt wird, sage ich mal, auf die Spitze zu treiben. Mhm. Und da schwingen natürlich auch andere Konnotationen, die der Film jetzt nicht zu verantworten hat, zu Las Vegas mit. Man kennt das ja auch durch diverse Filme. Jeder hat irgendwie so zu Amerika, zu Las Vegas, zu Los Angeles irgendwie so ein Bauchgefühl und meint, Gefühle oder so eine melancholische Verklärung zu empfinden. Wahrscheinlich auch durch Filme wie zum Beispiel Big Lebowski oder so, die jetzt nicht in Las Vegas sind, aber wo es auch so diese Neonlicht, diese Diner-Ästhetik gibt, die dann wiederum auch so sehr gemütlich, sehr, sehr wirklich so amerikanisch, sehr gutbürgerlich und in einem anständigen Sinne interessant wirkt. Hm. Und damit spielt der Film, darzustellen, dass Las Vegas seinen Reiz hat, aber aus einem ganz bestimmten Grund oder dass dieser Reiz eben zu ganz bestimmten Dingen verleiten kann, die dann letztlich ja, in Ben Sanderson ihre Peripetie finden oder in Sarah, die ja dort Prostituierte ist und so weiter und so fort, wahnsinnig toll aussieht, also wirklich ihrer Zeit da wirklich eine bezaubernde weibliche Persönlichkeit darstellt. Mhm. Aber das Ganze natürlich im Untergrund irgendwie fault und dass jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt, sich aber in dieser ganzen Umgebung entindividualisiert, möchte man fast schon entmenschlicht und eher zu einem laufenden Produkt der Umgebung wird. Also das in Las Vegas finde ich immer ganz interessant. Man wird wie alle, weil dort eben Angebote geschaffen werden, die den Menschen benutzen, ausnutzen und vielleicht auch so ein bisschen aussaugen. Also ich glaube, so ein bisschen was, es ist jetzt sehr, sehr poetisch gesprochen, aber ich glaube, wenn man mal wirklich Las Vegas so gelebt hat, wie Las Vegas gelebt werden will, dann wird immer ein Stück von einem selbst irgendwie in Las Vegas hängen bleiben.
Du meinst, was in Las Vegas
ist? In Vegas? Ja. Okay. Richtig, genau. Und genau diese Filme, die das Zitat verantworten, tragen zu einer Verharmlosung bei. Die machen da eine Party draus, die machen da eine Stimmung draus, die machen da, die legitimieren das, was Leaving Las Vegas so ein bisschen unterweltlich dargestellt, nicht verteufelt wird, aber schon als einfach als Gift dargestellt wird. Mhm.
Wir sind jetzt schon ein bisschen weit gegangen.
Ja, okay.
Ich würde noch so ein, zwei Sachen zumindest sagen zur Machart des Films, die deine Aussagen auch durchaus unterstützen, würde ich sagen. Also du hast es schon gesagt, es ist ein extrem grobkörniges Format durch diese 16 mm, die da verwendet werden. Es werden auch extrem oder Linsen mit extrem langen oder mit langen Brennweiten zumindest benutzt, die häufig dann verwendet werden, wenn eben Charaktere im Vordergrund stehen. Das heißt, die Charaktere werden ins Zentrum gerückt. Mhm. Du hast eine lange Brennweite, die auf die Charaktere scheint. Dadurch wird der Hintergrund so blurry. Ne? Und das in der Verbindung mit dem grobkörnigen Format, mit den gedämpften, aber sehr intensiven Farben, die sich dann überall dort befinden, gerade in Bars oder in Las Vegas dann vor allem, auch aber schon am Anfang durchaus. Das sorgt auch für so eine gewisse Entindividualisierung oder zumindest so eine Zurückgeworfenheit der Menschen auf sich. Und auch gerade im Fall von Nicolas Cage oder von Ben heißt er im Film, ist es so, dass da auch so diese Beziehung zwischen dem Blick auf das eigene Selbst und die Fremdwahrnehmung, dass dieser Kontrast so herausgearbeitet wird. Also ganz oft ist es so, dass wir ihn im Fokus haben und dann wechselt der Fokus auf einmal auf jemand anderen, der ins Bild reinkommt, sodass er, der aber vorher schon da war eigentlich.
Ja.
Oftmals. Also, dass im Prinzip vorher eine Figur gar nicht wahrgenommen wurde und dann erst wahrgenommen wird durch eine gewisse Aussage oder sowas. Ne? Und dann, das zeigt so dieses, dass er eigentlich auf den Alkohol sehr stark fokussiert ist und diese Umgebung gar nicht so richtig wahrnimmt, bis sie in sein Leben reintritt sozusagen. Ne? Also wirklich das so anstößt, wenn man so möchte. Man hat darüber hinaus sehr viele Nachtszenen, sehr viel Neonlicht natürlich, sehr viel künstliches Licht. Und künstliches Licht schon im Sinne dessen, was auch in der realen Umgebung vorhanden ist. Also man hat ja mit relativ wenigen so Spots gearbeitet oder sowas, um Charaktere auszuleuchten. Mhm. Das ist relativ wenig künstliches Licht sozusagen im Sinne von Spots dahingestellt wurden, sondern ich glaube schon, dass das relativ klar in Las Vegas auch gedreht wurde und dass die Lichtquellen, die dort verwendet wurden, oder die eben die Stadt zur Verfügung stellt, natürlicherweise, dass diese dann eben auch die Belichtung des Films ganz, ganz häufig ausmachen einfach. Ne? Viele Nachtszenen hatte ich gerade gesagt. Ja. Sehr viele warme Farben auch. Das hattest du auch schon gesagt, Rot und Grün vor allem. Und da würde ich sagen, dass diese sehr ambivalent erscheinen. Zum einen eben treten die sehr, sehr häufig auf, natürlich in diesen Las Vegas-Szenen, ganz, ganz klar. Ne? Und da wird dieses Verführerische, was du gerade erwähnt hast, auch sehr, sehr stark rausgearbeitet. Es wird aber auch relativ häufig verwendet in diesen Liebesszenen oder gemeinsamen Szenen. So viel Sex gibt es ja in diesem Film gar nicht zu sehen. Ne? Aber diese gemeinsamen Szenen zwischen Sarah und Ben. Und aber auch eben in den Szenen in der Bar. Und das ist schon, das sorgt für mich eine gewisse, oder in den Bars, das sorgt für mich schon für eine gewisse Ambivalenz, denn zu diesen First Strong Impressions, in der er als Alkoholiker gezeigt wird, wird auch relativ schnell gezeigt, dass dieser Alkoholismus für ihn als Individuum im Rahmen einer Gemeinschaft oder Gesellschaft sehr problematisch wird. Mhm. Ne? Und dass das auch von seiner Umgebung registriert wird und verurteilt wird. Ne? Also die erste Szene, die in diese Richtung geht, ist, wenn er mit diesem, ich nehme mal an, es ist ein Filmproduzent, sprechen möchte und sich Geld von ihm leiht. Eine weitere Szene ist, wenn er sich vorstellt oder fantasiert, was er alles mit dieser Bankangestellten machen würde und das ganz offen irgendwie sagt, weil er seine Umgebung nicht wahrnimmt. Aber wir sehen die ganze Zeit in der Unschärfe, dass die Menschen ihn die ganze Zeit angucken. Ne? Ja. Und dann wechselt der Fokus wieder und wir haben auf einmal diese ablehnenden bis teils schockierten Gesichter einfach, ne, so. Und so setzt sich das fort. Und dadurch bekommen diese Farben auch eine Kodierung von, es ist irgendwie, also, dass sie etwas Verführerisches haben, aber gleichzeitig kann man sich die Frage stellen, ist dieses Verführerische für ihn so gut? Erstmal, ne, so aus dieser ersten Perspektive.
Ja.
Und das ist ja etwas, was von allen anderen auch abgelehnt wird. Also ich habe jetzt die Namen schon genannt, ne? oder die Figuren schon genannt, also so diese Leute in der Bank, die ihn beobachten, oder der Filmproduzent. Aber auch zum Beispiel der Polizist, der neben ihm herfährt, und er muss seine Flasche dann verstecken, ne? weil man im Auto ja nicht trinken darf und generell in Las Vegas in der Öffentlichkeit ja auch nicht trinken darf. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und die Einzige, die das irgendwie nach einiger Zeit zu akzeptieren scheint oder schon relativ früh zu akzeptieren scheint, ist ja Sarah dann. So.
Kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und zwar, weil ja hier eine Beziehung aufgebaut wird zwischen zwei Außenseiterfiguren und weil ja nicht nur Alkoholismus oder Alkoholmissbrauch etwas gesellschaftlich Verachtetes ist, sondern eben auch Prostitution. So edel der sie auch sein mag. Ne? Ja. Also Prostitution wird immer mit etwas sehr, sehr Schmutzigem in Verbindung gebracht. Und die Welt, die hier dargestellt wird, die hier gezeigt wird, wird dann doch als eine Welt dargestellt, die sehr sauber erscheint oder zumindest in der die schmutzigen Sachen, die schmutzigen Geschäfte, die kleinen kriminellen Dinge, die auch passieren, der Schmutz, das Böse vielleicht auch in der Gesellschaft im weitesten Sinne, dann doch eher im Hintergrund, in den Hinterzimmern stattfindet. So.
Den würde ich zustimmen. Das ist schon, da liegt im Film schon so ein gewisser Paradoxie. Auf der einen Seite möchte ja Las Vegas sicherlich genau das. Las Vegas möchte, glaube ich, nicht diese bürgerliche, christliche Sittsamkeit, Genügsamkeit, diesen Anstand, sondern forciert ja eigentlich genau das, in oder forciert genaue Situationen oder Lebensmodelle, in denen Ben und Sarah landen. Mhm. Also die eine in der Prostitution, der andere in der Alkoholsucht. Gleichwohl, wenn man diese Schwelle übertreten hat und quasi in dieses Loch Las Vegas gefallen ist, wo man da nicht mehr rauskommt, dann wird man wahrscheinlich auf offener Straße, und das passiert, glaube ich, auch das ein oder andere Mal, zumindest in dieser Gated Community Area, die sie, von der ja Sarah erstmal akzeptiert wird, aber dann gibt es irgendwie ein paar Probleme, sie bekommt da irgendwie geschlagen zurück und so weiter, muss dann ausziehen, alles recht unbürokratisch, innerhalb von einer Woche und so weiter, also völlig verrückt. Genau, dann ist man auf einmal der Ausgestoßene, wenn man sich eben dem ergibt, obwohl ja Las Vegas genau das ist. Also Las Vegas ist ja eigentlich ein Ort der moralischen, der gesetzlichen Grauzone. Mhm. Also ist ja wirklich ein Moloch, in der da Kommerz regiert. Und in dem ist ja gesagt, so diese Rechte des Guten und des Gutgläubigen im weitesten Sinne aufgelöst werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Las Vegas ist ein Ort, an dem das besonders zum Tragen kommt oder besonders offensichtlich wird. Aber ich glaube schon, dass der Film das auch außerhalb von Las Vegas oder auch in den Tagsszenen, die in Las Vegas spielen, aber vor allem auch in Los Angeles schon vorher, doch irgendwie relativ deutlich zeigt, dass es generell eine Gesellschaft ist, die von diesem Konsumgedanken irgendwie getrieben zu sein scheint. Also wir hatten diese Strong First Impressions schon erwähnt, warum sind die Wasserflaschen einfach nur blau und haben kein wirklich schönes Etikett, sondern warum ist es bei Alkohol so? Ne? Eines der ersten Bilder, die wir sehen, wenn Ben nach Las Vegas reinfährt, ist das Bild einer McDonald's-Filiale. Mhm. Das ist ein Bild, was dazwischen geschnitten ist. Ne? Und das gibt's auch in weiteren Momenten. Also natürlich ist, ich würde mal sagen, das, was dieser Film herausarbeitet, ist eine Gesellschaft, die eigentlich erstmal sehr betulich ist oder sehr, sehr, sehr auf diese Sauberkeit im weitesten Sinne achtet, ne, diese Reinheit irgendwie, aber dann eigentlich diese Stadt dann hat, die irgendwie von allem akzeptiert zu sein scheint irgendwie, ne? Also man akzeptiert es ja auch in den USA, dass es diese Stadt Las Vegas gibt.
Absolut.
Ne? Und es ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ist also das soll genau, etwas sein, ne? Dass diese Stadt der Sünde existieren kann neben dem netten Rentner-Ehepärchen, was einen Vorgarten hat. So, ne? Das ist ja irgendwie ein Widerspruch, ne?
Ja.
Und trotzdem gibt es das. Also als ob dort ein Ort geschaffen wurde, an dem man sich mal eine Auszeit von all dem nehmen kann, um dann wieder in das betuliche Leben irgendwie zurückzukehren. Oder in den Alltag. Also Las Vegas bei Tag hat ja hier auch so diese Darstellung, dass es so was Betuliches hat. Ne? Gerade was
Spießiges.
Was
Spießiges, oder?
Ja, gerade bei dem Nachbarspärchen.
Ja,
ne? Richtig. Da wird das ganz, ganz deutlich irgendwie. Ne? So.
Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das an der Darstellung des Films liegt. Ich finde das ein bisschen schwierig. Für mich hätte man genau dieses Problem, das Las Vegas darstellt. Ich weiß nicht, ob Mike Fickes das bewusst war. Also sicherlich, ich möchte das jetzt nicht psychologisieren oder ihm unterstellen. Aber man hätte da zum Beispiel in der Darstellung, in der visuellen Darstellung Las Vegas, als auch in der moralischen Darstellung Las Vegas, noch mehr für Schärfe sorgen können, was Las Vegas eigentlich ist. Wir bleiben sehr bei der Hauptfigur. Es ist ein sehr kleiner Film, der auch nicht zu viel drumherum erzählt. Wir bekommen das alles so mit, weil wir eben Ben begleiten und können uns in einer gewissen Art und Weise unser eigenes Bild über Las Vegas machen, das definitiv ambivalent ist. Aber nicht in ein Leben eines guten bürgerlichen Amerikaners hineinpasst. Und da ist mir Las Vegas auch in den Nachtszenen noch zu zahm, zu bürgerlich. Natürlich will da jemand irgendwie sich zu Tode trinken und will da den ganzen lieben langen Abend am Spieleautomaten hängen. Aber genau das und noch viel mehr ist ja eigentlich Las Vegas. Das sind ja nicht nur individuelle Gründe, in die sich Ben und sicherlich auch Tausende, Hunderttausende andere reinstürzen und reingestürzt haben, sondern genau das ist ja der Ort, den Las Vegas geflissentlich symbolisieren möchte. Natürlich trägt man das nicht nach außen, man möchte sich mal eine Auszeit gönnen, man möchte mal wirklich feiern, man möchte sich mal gut gehen lassen und mal nicht auf den Taler gucken, sondern man möchte einfach mal Spaß haben. Das ist, glaube ich, immer so dieses Etikett Las Vegas, so dieses Spaß haben, dieses mal so ein bisschen gucken, mal so ein bisschen schmutzig machen, aber auch dann in sein christliches Leben, in sein gutgläubiges und bürgerliches Leben wieder zurückzukehren. Mhm. Und ich finde, da hätte man der Geschichte noch ein bisschen mehr Dreck beimessen können. Also wir sehen, okay, Las Vegas ist eine Welt des Hedonismus, der Konsumkultur. Und wir bekommen mit, dass der Suizid, den Ben Sanderson begehen möchte, im Film als Norm verhandelt wird. Das wird nicht irgendwie bekämpft, weder von den Figuren noch irgendwie von Film selbst. Es wird total affirmiert, dass da jemand seine letzten Wochen verbringen möchte und quasi sein eigenes Hospiz initiiert. Und das wird hier als wirklich alternativloses Existenzmodell dargestellt, bleibt aber wirklich sehr individuell. Also mir fällt es jetzt schwer, in Ben Sanderson ein Konzept zu sehen, dass man Las Vegas anlasten könnte. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil da ein Potenzial gesteckt hätte, wirklich zu sagen, okay, hier, es gibt eben nur nicht den, der in Las Vegas versackt, weil er seinen Freitod sucht und damit völlig fein ist, sondern diese Stadt ist genau dafür da, dass Menschen wie Sarah, dass Menschen wie Ben Sanderson genau dort und genau so enden. Diese subversiven Themen werden angedeutet, werden erzählt, aber das Ganze ist sehr, sehr zahm. Wir bekommen diese Motive mit, wir haben die Prostitution, wir haben die Alkoholsucht, das sind natürlich verfemte Themen, von denen sicherlich auch jeder in Las Vegas Abstand nehmen möchte. Ja. Aber genau dazu verführt ja Las Vegas. Und dann zu sagen, nee, Las Vegas verführt nicht dazu, sondern hier ist jemand, der hat eine Alkoholsucht und möchte sich einfach totsaufen. Also ist Las Vegas quasi nicht schuld am Verenden Ben Sandersons, sondern nur er selbst ist daran schuld. Aber
genau.
Aber warum sucht er sich dann Las Vegas aus? Wenn er hätte sich auch an jedem anderen Ort totsaufen können. Also mir fehlt die Rechtfertigung zu sagen, das muss jetzt genau in Las Vegas stattfinden. Vielleicht, um nicht aufzufallen, aber dann sieht man niemand anderen, der sein Schicksal teilt. Er fällt ja genauso negativ auf.
Ja.
Und es wird dargestellt, dass es nur sein eigener Impetus wäre, genau das dort zu veranstalten. Mhm. Aber für mich, ich sag mal, das ist ja, sag ich mal, ein kulturkritisches Politikum, dass er genau dazu Las Vegas verleiten kann. Und dass Las Vegas dafür verantwortlich gemacht werden kann. Also das ist nur ein Diskurs, ich möchte jetzt nichts verabsolutieren, aber der Denkversuch ist, finde ich, ganz interessant, warum das nicht gemacht wurde.
Ja, also ich glaube, Las Vegas hat er sich erstmal ausgesucht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Auswahl von Las Vegas unbedingt in der Figur selbst begründet sein muss, sondern eher eine Regieentscheidung ist oder eine Drehbuchentscheidung, wie auch immer, eine Entscheidung der Filmemacher halt, um etwas auszusagen, was über diese Figuren hinausgeht. Ich würde erstmal auf einen der ersten Punkte, die du gerade besprochen hast, eingehen. Und zwar auf die Frage oder die Feststellung, dass die Darstellung von Las Vegas ja trotzdem immer noch sehr zahm ist. Ich glaube, oder das könnte sich dadurch erklären lassen, dass Ben ja relativ früh auf Sarah schon trifft, wenn er da reinfährt. Und die Farben, die wir hier sehen, diese roten Farben, die sind ja zum Teil hochpsychologisch. Also die sorgen für so ein gewisses Wohlbefinden zum Beispiel, wenn sich Ben in der Nähe von Sarah befindet. Und das passiert ja relativ schnell. Also man könnte ja sagen, dass diese zahme romantische Stimmung, die da teilweise auch aufkommt, selbst übrigens in den Szenen dann später, wenn er sich weiterhin betrinkt. Mhm. Ne? Das ist etwas, das sind ja Szenen, die erstmal von sehr warmen Farben durchsetzt sind, außerdem auch von sehr, sehr fröhlicher und treibender Musik. Mhm. Da gibt's eigentlich nichts, was dem entgegensteht, so, ne? Außer, dass wir es natürlich so als Menschen, die jetzt keine Alkoholiker sind, wahrscheinlich sehr, sehr schockierend finden könnten, zumindest, ne? Wenn jemand dann sich so verhält auf diese Art und Weise. Ich finde, dass diese Stimmung, die dadurch entsteht, dass sich hier zwei Außenseiter finden in Las Vegas und dass du dann diese romantische Stimmung hast, die sich dadurch entwickelt, dass die im Gegensatz zu den anderen Elementen des Films stehen, die dann in den Vordergrund rücken, wenn die beiden eben nicht zusammen sind. Mhm. Dazu zählen zum Beispiel diese Alltagsgeräusche, die man hier relativ häufig findet. Also Menschenmassen, so laute Menschen, die sich im Hintergrund irgendwie unterhalten. Straßenverkehr ist da so ein Ding, ne? Das Klingeln von irgendwelchen Kassen. Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, das Klingeln von Automaten, ne, ist ja dann auch so ein Element. Aber trotzdem fällt das, finde ich, in dieser Stimmung irgendwie nicht so sehr auf. Also das zum einen, vor allem der Straßenverkehr und die Menschen, sind es auf der Seite von Ben, würde ich sagen. Und bei Sarah sind es vor allem die Räume, die sich durch diesen offenen Raum in Las Vegas abgrenzen, in denen sie sich befinden. Mhm. Also zum einen dieser Raum oder diese Zimmer von Yuri, die sind sehr, sehr kahl, sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster. Und auch der Raum, in dem er sich dann am Ende, in dem Yuri dann umgebracht wird, so ungefähr so kurz vor Mitte des Films, mhm, ungefähr.
Ja.
Das hat auch etwas sehr, sehr karges, leeres und fast schon surreales, wo ich wiederum auf jetzt meine Referenzen gerne kommen würde, die vielleicht Sinn ergeben. Denn erstmal muss man ja, oder sagen wir mal so, ich würde erstmal ganz gerne beschreiben, wie sich die beiden, Ben und Sarah, eigentlich nicht kennenlernen, aber wie sie sich annähern, würde ich mal sagen. Und zwar geschieht das in einem Hotelzimmer, ne? Also in einem Hotelzimmer, in dem sich Ben dann am Anfang befindet. Und dieser Prozess, der dann vonstatten geht, er will ihr ja Geld dafür zahlen, um sich einfach nur mit ihr zu unterhalten, um einfach bei ihr zu sein. Ne? Und dieser Prozess, wie das vonstatten geht, ist, dass sie in das Bad geht, sich zurecht macht und dann heraustritt. Und dann sind die beiden zusammen. Und das ist etwas, was mich in der Grundkonstellation sehr, sehr stark an Alfred Hitchcocks Vertigo erinnert hat. Mhm. Und zwar macht das in Bezug auf diesen Film für mich auch sehr Sinn. Denn es gibt ja relativ zu Beginn des Filmes, sehen wir Bilder von Bens Ex-Frau und dem Kind. Und ich finde, dass diese Ex-Frau, die auf den Bildern zu sehen ist, eine sehr, sehr große Ähnlichkeit hat zu Sarah. Mhm. Sie hat auch blonde Haare, sie hat auch so diese Augen und so eine ähnliche Gesichtsform irgendwie. Nur ist sie immer auf diesen Bildern mit offenen Haaren zu sehen. Und wie tritt denn Sarah dann aus diesem Bad raus? Nämlich mit offenen Haaren. Mhm. Was mich dazu bringt, dass es für Ben eventuell darum gehen könnte, so eine Art vergangenes Ideal wiederherzustellen, nur allerdings mit einer Außenseiterfigur, die eben dieses Verständnis für ihn aufbringen kann. Eben als eine Figur, die auf eine andere Art und Weise von diesen gewissen Normen, von dieser Gesellschaft ausgeschlossen wird. So. Und diese Normen, die werden auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise hergestellt, nämlich durch eine andere Referenz, die ich da gefunden habe oder die ich meine gefunden zu haben, nämlich auf die Raumkonstellation, die man in David Lynchs Blue Velvet zum einen, mhm, findet. Also da hast du auch diesen langen grauen Hotelgang. Das ist genau der gleiche Raum oder ein ähnlicher Raum wie der, wo wir dann die Gangster sehen, die, ja, dann in das Hotelzimmer gehen, um Yuri umzubringen. Das sehen wir dann nicht, aber das deutet sich an, dass sie ihn umbringen werden, ne? Mhm. Weil er das Geld nicht aufbringen kann. Ne? So ein bisschen Pusher-mäßig fällt mir gerade aus, mhm, so auf den ersten Teil bezogen.
Ja.
Also das zum einen. Und dann gibt es natürlich allein dadurch, dass Nicolas Cage hier mitspielt und er sich in einer ähnlichen Situation befindet, eine sehr, sehr klare Referenz, finde ich, zu David Lynchs Wild at Heart, der 5 Jahre vorher kam. Denn auch da geht es um ein Paar, was zusammentrifft, um aus einer bürgerlichen Gesellschaft herauszubrechen. Also da geht es vor allem erstmal darum, dass die Frau, die hier in Wild at Heart von Laura Dern gespielt wird, also auch so eine jugendliche Frau, von ihrem Freund, nämlich Nicolas Cage, mitgenommen wird und vor der oppressiven Mutter flieht, ne, die ihr immer sagt, ja, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben und bleib in deinem Zimmer, mhm, und du gehst nicht raus und so, ne, und verhalte dich bitte gut. Ne? Und dann fliehen die zusammen, fahren so durch die Lande, durch die USA und versuchen eben dem zu entkommen. So. Das sind so diese Bezüge. Und es gibt noch einen anderen David Lynch-Bezug übrigens, was ich sehr krass fand. Was man bei David Lynch nämlich sehr, sehr häufig hat, sind Figuren, die irgendwie einfach da sind, wo man nicht so richtig sieht, wo kommen die eigentlich her. Auf die ein sehr, sehr klarer Fokus gesetzt, mhm, ist, aber die eigentlich erstmal keinen besonderen Nutzen an sich für die Geschichte haben. Und das hat man hier sehr, sehr oft. Wir hatten das das Pärchen, dieses benachbarte Pärchen ja. schon angesprochen. Ja. Wenn Nicolas Cage da auf der Straße liegt, vor deren Tor, die sind dann einfach schon da, als hätten sie die ganze Zeit da gestanden mhm. und ihn beobachtet und hat nichts weiter gemacht. Ne? Der hat da so einen Golfschläger noch dabei, ja. der am Anfang sich fragt, was hast denn du jetzt vor, willst du ihn erschlagen?
Ja.
Eine andere Figur ist eine Frau, die sich an der Bar befindet, während Sarah diese Figur, die von Ali Ermey gespielt wird, anspricht. Mhm. Diese Figur wird relativ häufig zentriert, aber sie hat an diesem Punkt der Handlung überhaupt keinen Nutzen dafür. Die ist einfach da mhm. und scheint so eine über allem stehende Beobachterfigur zu sein. Fast schon irgendwie so eine transzendentale, vielleicht göttliche, vielleicht teuflische mhm. Figur, die irgendwie das Geschehen beobachtet. Ne? Und einfach so aus dem Nichts im Zentrum der Kamera steht. So ein bisschen mhm. wie weiß nicht, diese böse Figur, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aus Lost Highway. Lost Highway war noch 2 Jahre später, ne? Also das kann jetzt nicht als Referenzpunkt dienen. Aber das sind so diese Ideen, die auch bei Lynch schon drinstecken mhm. und die ich hier spannend fand. Und das sind übrigens auch, um diese Frage von ganz von Anfang zu beantworten, das sind auch die Elemente, die es für mich so aus einem klassischen Hollywood-Film herauslösen irgendwie. Diese surrealen Momente und Figuren, die eigentlich in dieser Handlung eigentlich gar nicht sein können und trotzdem da sind mhm. irgendwie. So diese, es sind so ein paar Steine, über die man
ja,
die man nicht so ganz erklären kann irgendwie so. Mhm.
Ja. Findest du, dass Sarah und Ben authentische Menschen sind?
Ja, also im Falle von Sarah schon. Es ist ja so, dass es gibt ja diesen Pakt zwischen beiden, dass Ben oder dass Sarah Ben ja trotzdem nicht davon abhalten darf, sich zu Tode zu trinken. Mhm. Das hat er ja von Anfang an klar gemacht. Ja, wir verbringen diese Zeit und ich bin verliebt in dich, aber ich werde mich trotzdem totsaufen. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Bei Ben ist es so, dass diese Figur sehr überreizt ist. Ich weiß nicht, ob es so eine krasse Form von Alkoholmissbrauch in der Realität gibt. Ich kenne mich da nicht allzu sehr aus. Aber das wirkt schon, also er hätte meiner Meinung nach oder meiner bescheidenen Laienmeinung nach wäre wahrscheinlich schon deutlich früher gestorben, wenn er das so durchgezogen hätte, wie er es hier durchzieht. Ne? Mhm. Ich finde aber die gerade das Verhalten von Sarah doch relativ natürlich, wobei es auch da irgendwie so eine Flucht ins Bürgerliche gegen Ende des Films zu geben scheint. Ne? Sie macht sich ja dann schon irgendwie Sorgen um ihn und will ihm sagen, ja, hörst du mal lieber auf damit. Und das macht sie kurz nachdem sie in so einem klassischen Familienmutter-Outfit in der Küche steht, ihm was zu essen macht. So als ob sie sich so eine bürgerliche Existenz mit ihm herbeiwünscht.
Ja, ja.
Und das ist schon realistisch. Also ich finde ihr Verhalten jetzt relativ, ja, was heißt normal? Es gibt ja kein Normal, ne? Aber nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Wie ist es bei dir?
Schwierig. Ich finde den Film in manchen Einstellungen und in manchen Szenen einfach sehr, sehr traumartig. Hm. Fast schon so ein bisschen hölzern. Und wir bekommen ja ganz viele Dinge, die während dieser Erzählzeit passieren, bekommen wir ja gar nicht mit. Wir bekommen wirklich immer nur ausschnittsweise verschiedene Episoden des Tages mit. Die teilweise gar nicht erklärt werden. Also ich sag mal, die Erzählung des Films ist manchmal recht unzuverlässig. Es ist recht linear und wir sehen eigentlich Ben immer nur, wenn er trinkt, wenn er irgendwie so ein bisschen entzugig wirkt, sich dann aber sofort wieder betäubt und in diesen Modus dieses wandelnden Alkohol-Zombies kommt, der durchaus Liebe verspürt, der aber mit seinem Leben völlig abgeschlossen hat. Und so ein bisschen ziellos ist. Und das ist ein Ding, das dem Film sehr ungewöhnlich macht. Also wir sehen hier eine Love Story, wo aber wiederum beide ihrem Ende oder dem Ende Bens über weite Teile des Films völlig gleichgültig gegenüberstehen, das sogar irgendwie ausblenden. Ja. Es ist eine temporäre und auch sexlose Liebe, das muss man vielleicht auch mal sagen, die beiden haben keinen Geschlechtsverkehr. Also es ist wahrscheinlich aufgrund dieses hohen Alkoholpegels wahrscheinlich gar nicht möglich. Wahrscheinlich bekommt er das irgendwie, keine Ahnung, biochemisch gar nicht zusammen. Aber um in dieser Traumwelt zu bleiben, es geht halt einfach nicht. Man kann den Traum nicht so steuern, wie man möchte, sondern es geht halt auch manchmal in Bereiche, die nicht so schön sind. Und ja, solange eben Geld und Alkohol genügen, steuern die beiden fast schon so ein bisschen glücklich ihrem Untergang entgegen. Und ja, sind überhaupt nicht in der Lage, dieses sinkende Boot zu verlassen, was ja aber eigentlich ein rationaler Mensch oder ein Mensch, der noch irgendwie bei Sinnen ist, was die beiden ja eigentlich noch sind. Die können ja durchaus tiefgreifende Gespräche führen, sind ja durchaus reflektiert. Dann aber wiederum ist Körper und Geist zu schwach, auszubrechen. Sie versucht das am Ende so ein bisschen. Sie versucht dann wirklich nochmal irgendwie das Schiff vorm Sinken zu bewahren. Aber es ist natürlich durch ihn nicht mehr möglich. Sie kann tun und machen, was sie möchte. Sie kommt nicht voran.
Aber beziehungsweise wir sehen ja, was passiert, wenn sie daran ausbricht. Also wenn sie diesen sicheren Hafen Ben verlässt. Ne? Also sie war ja vorher abhängig von ihrem Zuhälter, von Yuri.
Ja.
Und dann hat sie ja diese sehr, sehr schlimme Erfahrung mit der Vergewaltigung so gegen Ende des Films. Ne? Wenn sie diese drei Jungs da einlädt sozusagen oder sie einladen und es dann diese Szenen gibt, auch mit den Rückblenden und so, wo dann gezeigt wird, wie sie ja vergewaltigt wurde ne? und geschlagen wurde und so. Ne? Also es scheint da irgendwie nur diesen sicheren Hafen zu geben und wahrscheinlich ist da der Gedanke, dass er zum einen sehr großes Verständnis wahrscheinlich für sie hat, zum anderen, das ist eigentlich der einzige Ort, in dem ich wirklich leben kann und glücklich sein kann.
Ja.
Also aus der Perspektive mit dieser zugegebenermaßen vielleicht sehr zurecht konstruierten Lebenssituation ist es schon eine nachvollziehbare Entscheidung. Irgendwie,
liegt wahrscheinlich gerade daran, dass ich darüber ein Buch lese. Aber für mich sind die beiden diese gestrandeten Existenzen, die jetzt eben so ein Jesus bräuchten, der sie wieder auf den rechten Weg führt. Denn Prostituierte, Kranke oder Menschen, die an ihrem Existenzminimum stehen, waren ja genau die, die eben wiederum bekehrt werden mussten, die wieder auf dem Pfad eines guten Christen geführt werden mussten, was ja diese ganzen Figuren außerhalb ja irgendwie verkörpern möchten nach außen hin, dass sie ja wirklich bürgerlich sind, ihr Leben im Griff haben und Personen darstellen, die genau das, was Sarah und Ben darstellen, eben nicht affirmieren. Und da schafft der Film aber ein relativ, wie könnte man das jetzt sagen, ein respektables Verhältnis. Also der Film selbst findet die Prostitution und die Alkoholsucht werden in der Erzählart des Films erstmal normalisiert. Das ist erstmal der Status quo. Damit müssen wir jetzt quasi als Zuschauer auskommen. Das ist erstmal normal, auch wenn es natürlich nicht normal,
der Film. Ich würde da einen Unterschied machen. Also für die beiden ist es normal, wird das so als seliger Heimathafen vielleicht irgendwie inszeniert. Der Rest der Gesellschaft kommentiert das ja sehr, sehr
richtig
negativ. Genau.
Aber ich würde sagen, für den Zuschauer wird es auch als fast schon nicht als normal dargestellt, aber als akzeptabel. Wenn die Liebe dabei ist und dieses Motiv der Liebe, das trägt die beiden natürlich irgendwie durch den Film. Und wir haben natürlich immer so die leise Hoffnung, am Ende wird schon alles gut gehen. Wenn der Tag des jüngsten Gerichts kommt, dann wird schon irgendwie sich alles zum Besseren wenden. Sarah versucht das, es wird aber nichts. Der Film bleibt da schwarzhumorig fast schon nihilistisch. Und gibt dann auch absolut keine Hoffnung. Aber ich fand das einen ganz interessanten Versuch, weswegen ich auch sagen würde, der Film ist teilweise schon irgendwie Hollywood-melodramatisch mit diesem Einschlag, dass dort etwas Subversives passiert. Eine Prostituierte und ein schwer Alkoholkranker finden sich, lieben sich und werden zu den Protagonisten, werden nicht zu den Aussätzigen, nicht zu den Personen, die man ausstoßen möchte, die nicht zur Gesellschaft gehören, die eben nicht der Abend oder den Maximen der abendländischen Kultur entsprechen, sondern das sind jetzt die Personen, denen wir jetzt bei ihrer Odyssee, bei ihrer romantischen Odyssee beiwohnen. Und das ist schon so ein bisschen was Arthausiges oder auch sowas, was mich auch an Lynch erinnert hat. Ich habe nicht die Bezüge, die du hast, aber das ist wirklich dieser Versuch, genau diese Prostitution und Alkoholsucht als normal in dieser Liebesgeschichte darzustellen oder als gegeben darzustellen, genauso gegeben darzustellen, für wie für die Protagonisten es eben ist. Dass der eine alkoholkrank, der andere eben prostituiert, ist völlig okay. Die Prostituierte geht arbeiten, hat Sex mit anderen Männern, das ist für Nicolas Cage, für Ben Sanderson völlig okay. Er hat vice versa ein Alkoholproblem, ist auch völlig in Ordnung. Sie schenkt ihn sogar noch einem Flachmann. Damit er seinen Alkohol dann irgendwie heimlich mit ins Casino in der Brusttasche führen kann und so weiter, schenkt ihr noch ein Hemd dazu mit großen Brusttaschen und so weiter und so fort. Und das ist ja, wird im Film völlig neutral oder als völlig normal dargestellt. Wenn da mal ein Kind irgendwie, während wir den Film geschaut hätten, kurz reingekommen wäre, wäre das völlig normal gewesen, hier wird gar nichts Schlimmes dargestellt, die beiden mögen sich, der eine trinkt den ganzen Tag Alkohol. Und so dieses Normalisierte, dieses Alltägliche, des eigentlich Nicht-Alltäglichen, des eigentlich Verfemten, das, was der Film, was den Film eigentlich besonders oder macht, beziehungsweise noch besonders machen könnte. Also ich habe dann auch noch mal ein paar kritische Töne zum Film, die mir, was heißt nicht missfallen, die mir aber aufgefallen sind, über die man mal sprechen könnte. Aber dahingehend finde ich den Film in seiner Darstellung relativ interessant.
Ich würde dir erstmal zustimmen, dass dieser Normalisierung oder sagen wir mal eher diese Akzeptanz vielleicht, dass die gerade in der Liebe der beiden gegenseitig sehr, sehr stark ist. Ich finde aber auch, dass diese Akzeptanz besonders auch in Szenen rauskommt oder in Momenten rauskommt, wenn Ben allein ist. Also das sind teilweise sehr lustige Szenen irgendwie auf eine Weise. Ne? Das sind so Momente, in denen die Menschen vielleicht ein bisschen fremd darauf reagieren. Aber ich finde schon, dass er auf eine Weise charakterisiert wird, dass man diesen Entschluss, sich tot zu trinken und diesen Wunsch zu haben, zu sterben, irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihn nachvollziehen kann, aber ich finde, dass der Film es schafft, die Akzeptanz für diese Entscheidung zumindest ins Zentrum zu rücken.
Ja.
Und das, finde ich, ist dann schon, und so schlimm wir das auch finden, als Menschen, die das jetzt nicht vorhaben, sowas zu tun, ne? Also gehe ich mal davon aus zumindest, dass das schon eine Art und Weise, ein Ausdruck von einer gewissen Persönlichkeit ist, dieser Alkoholmissbrauch, aber auch diese Entscheidung, sich umzubringen, als Ausdruck persönlicher Freiheit hier in diesem Film verstanden wird. Und zwar vollkommen egal, wie das zustande kommt oder welche Gründe dafür besonders herausstechend sein könnten. Ne? Also er hat natürlich diese Gründe werden teilweise genannt, ne? Also Frau verloren, Kind verloren, Job verloren und alles ist irgendwie schlimm. Ne? Aber das wäre ja irgendwie, ich weiß nicht, für viele wahrscheinlich jetzt noch nicht der Grund, sich umzubringen und das auch noch auf so eine lange, vielleicht auch schmerzhafte, quälende Weise in einer gewissen Weise. Ne? Aber das ist so eine übersteigerte Form von Konsum einfach und gleichzeitig eben diese Entscheidung, sich umzubringen, so was ein Ausdruck von persönlicher Freiheit ist.
Ja.
Und diese Akzeptanz haben wir als Zuschauer schon relativ früh, finde ich. Und das ist eine Akzeptanz, die auch von Sarah dann eben uns gespiegelt wird wiederum. Mhm. Zwischendurch wird das unterbrochen, aber gegen Ende ist es zwar sehr traurig, wird aber doch auch von ihr, glaube ich, akzeptiert. Und dahingehend, vor dem Hintergrund dieses endlosen Konsums von Alkohol, dem Ben frönt, sagen wir es mal so, finde ich es ganz interessant eben, dass dann doch wieder die Entscheidung getroffen würde, das Ganze in Las Vegas spielen zu lassen, weil dadurch natürlich dieses Konsumistische nochmal sehr, sehr stark herausgearbeitet wird und damit im Prinzip gesagt wird, sind wir nicht irgendwie auf eine Art und Weise, wenn wir das wollen, wenn wir diese romantischen, diese verführerischen Farben sehen und so und dieses Casino und so und was weiß ich, dieses McDonald's dazwischen drin, wo wir ja auch ganz gerne hingehen vielleicht, ne? Sind wir nicht auf eine Art und Weise irgendwie genauso, nur machen wir das nicht in dieser exzessiven, übersteigerten Form, wie es hier an dieser Figur dargestellt wird. Aber sind wir nicht eigentlich irgendwie das Gleiche wie Ben? Nur leben wir diesen Exzess nicht in diesem unendlichen Maße aus, sondern haben im Prinzip was Zivilisatorisches in uns, das uns davor zügelt in einer gewissen Weise. Ne? Also nicht nur, dass wir sagen, ja, ich darf das nicht machen, weil es halt verachtet wird, sondern dass dieses Verlangen vielleicht, das in so einer entzügelten, enthemmten, selbstzerstörerischen Art und Weise auszuleben, dieses Verlangen auch gar nicht da ist. Aber schon in einem gewissen Maße so, dass man das mal ankratzt, aber diesen kompletten Weg, diese komplette Meile, wie er das macht, eigentlich nicht geht.
Okay. Ich würde jetzt sagen, dass der Mensch sogar noch viel schlimmer ist. Also ich finde da so diesen Freitod durch Alkohol oder den Nachgehen der Prostitution finde ich sehr, sehr zahm. Können wir nochmal drauf kommen? Ich würde gerne nochmal anknüpfen, dass der Zuschauer sich vielleicht in einer gewissen Art und Weise in diese Figuren hineinversetzen soll. Ich hatte gerade gesagt, dass der Film nicht dem klassischen Hollywood-Melodram entspricht, mit Einschränkungen. Das Liebesspiel zwischen den beiden wurde von mir, vielleicht auch von dir, erstaunlich positiv und wertvoll wahrgenommen. Hat jetzt mit dem Ausgang des Films nichts zu tun, aber es ist erstmal für die beiden von großem Wert, zusammen zu sein und wirklich nochmal dieses Gefühl der Liebe zu empfinden. Das ist natürlich ein ganz klassisches Motiv des Melodrams, dass man, wie die Menschen halt so sind, als Geißel der Liebe durch diese Tortur des Films geführt wird. Man kann sozusagen so eine Probeidentifikation mit den Figuren durchmachen. Man kann mal in diese sündigen Abgründe Las Vegas hineinschauen. Man darf mal verbunden durch die Liebe mit den Figuren mitleben, in die Abgründe und Schicksale mit einsteigen und wirklich in dieses balladenähnliche Moloch, das der Film erzählt, erzählen. Und durch diese Tragik, die gegen Ende hin natürlich gipfelt, wird der Film zu einem erlebbaren, zu einem somatischen Erlebnis, wie es in der Popkultur eigentlich immer so zu tragen kommt, wenn es um Popmusik geht, wenn es um ganz zeitgenössische Hollywood-Filme geht und wird eben zu einer seduktiven, unterhaltsamen Erfahrung durch dieses bindende Motiv der Liebe in einem recht ungewöhnlichen Kontext der Prostitution und der Alkoholsucht. Also wir werden in klassische Motive hineingeschmissen. Diese binden den Zuschauer in einem recht ungewöhnlichen Setting, in dem wir nicht irgendwelche hübschen, reichen Menschen oder dass wir irgendwie eine Aufstiegsgeschichte haben, eine Heldenreise oder so, in denen es so ein paar Fallen gibt, in denen es ein paar Probleme gibt, die aus dem Weg geräumt werden müssen, um dann letztlich in der Liebe aufzugehen. Sondern hier bindet die Liebe den Zuschauer bei einer relativ kruden Geschichte. Und das wird eben durch diese Probeidentifikation erreicht. Das ist so dieser Abstiegstourismus. Man kann mal gucken, wie das vielleicht so in Amerika, wie das vielleicht so in Las Vegas abgehen könnte bei den alkoholkranken Prostituierten, wie die da leben, wie die da ihr Auskommen pflegen. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, den zum Beispiel auch Filme wie Pusher ermöglichen oder Filme wie Ex-Drummer ermöglichen, indem man mal reinschauen darf und mal gucken kann, wie kann sich denn das Ganze anfühlen, wenn sich jetzt ein Alkoholkranker vielleicht auch noch verliebt, aber trotzdem dem Alkohol erliegt. Also der Alkohol ist dann, oder die Sucht, die Manipulation, die in Las Vegas ausgeht, ist so stark, dass nicht mal Liebe dieses heilen kann, obwohl wir immer sagen und immer so liebestrunken sind und auch immer in der Welt in so einem Liebeskommunismus leben, alles kann durch Liebe befriedet werden und man muss sich nur lieben und die Liebe siegt über alles. Mike Ficke sagt, es gibt da noch so ein Örtchen wie Las Vegas und wenn du da noch Prostituierter bist oder wenn du da noch alkoholkrank bist, dann wird es auch die Liebe nicht regeln. Dann wird die Liebe vielleicht auch nur wie eine Art Medikament, dass das Ganze vielleicht hinauszögert oder erleichtert, aber im Prinzip wird der Mensch anhand seiner selbst geschaffenen Geißel auch mit Liebe und mit Geld und allem drum und dran verenden. Und das ist nochmal dieser nihilistische Punkt. Weswegen ich auch eben diese Identifikation des Zuschauers mit dem Film eigentlich ganz wichtig finde. Hm. Ja.
Hm. Also, du hast mehrere wichtige Sachen angesprochen. Also zum einen die Tatsache, dass Liebe diesen Nihilismus nicht beenden kann, sondern dass das Begehren über weite Teile des Films eben nicht vielleicht nur die Liebe zwischen den beiden ist, sondern eben dann tatsächlich der Exzess, der Alkohol und das Verbotene, das Antibürgerliche oder sowas. Ne? Also ich finde, das wird relativ gut eben in einer Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, rausgearbeitet, wenn Sarah so wie so eine gutbürgerliche Frau am Herd steht, ja, das zu essen macht. Ja. Kurz danach endet nämlich die Beziehung der beiden durch ein Fremdgehen von Nicolas Cage mit einer anderen Prostituierten, mit der sie dann erwischt wird. Der zweite Punkt, den ich gerade machen wollte, da habe ich gerade einen Faden verloren, muss ich zugeben. Was hattest du noch?
Ich hatte noch mal was, vielleicht zu diesem Abstiegstourismus, dass man wirklich mal als Zuschauer hineinblicken in diesen recht interessanten Versuchsaufbau. Hast du einen Faden wieder oder soll ich noch mal ganz kurz?
Nee, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber dazu kann man auch was sagen. Also okay. Ich würde dir da recht geben, das gibt's auf jeden Fall und das ist hier mit Sicherheit auch ein Punkt. Ich weiß nur nicht, ob dann doch diese Figuren und vor allem die Figur von Ben nicht dann doch in diesem Alkoholexzess, nicht im Kontext der Stadt, aber einfach so für sich als Figur nicht doch zu überzeichnet ist, um diese Identifikation irgendwie zu gewährleisten. Ich glaube, die Identifikation findet nicht mit dem Alkoholkonsum an sich statt oder dass man da reinschaut, sondern eher mit der Tatsache, dass es hier eine Außenseiterfigur gibt, die so übersteigert ist in ihrer Sucht, dass es eigentlich keinen anderen Weg mehr geben kann oder kein anderes Glücksgefühl für diese Person mehr geben kann, als mit einer Person zusammenzukommen, die diesen Exzess in irgendeiner Form akzeptiert.
Ja.
So. Ich glaube, darin liegt die Identifikation, die man mit ihm aufbauen kann. Genau, Punkt.
Okay. Vielleicht nochmal ein ganz interessanter Fakt. Ich hatte häufig die Erinnerung beim Film an Anspielungen, zum Beispiel des Gemäldes Großstadt von Otto Dix, in dem wirklich diese dekadente Gesellschaft auch dem Glücksspiel, dem Alkohol, dem Konsum frönt, aber eigentlich relativ morbide, relativ faul und eigentlich so eine hässliche Gesellschaft darstellt, die eben ausgrenzt, sofern man nicht diesem Kodex und dieser Ideologie oder diesem Typus entspricht, sondern wenn man wirklich mitmacht und irgendwann hinten runterfällt. Und wenn man runterfällt, dann darf man nicht nochmal hochkommen, wird quasi unterdrückt. Das spielt ja da auch so eine gewisse Rolle, man bekommt das, wie gesagt, schon in den Tagszenen mit. Es gibt auch eine ganz so interessante Notiz. Es gibt vom römischen Dichter Vergil, habe ich mal im Studium was von gehört, gibt es ein Buch, Aeneas, orientiert sich an den Epen des Homer, also die Odyssee, die Ilias, ist selbst ein Epos. Und da gibt es auch ein relativ bekanntes Bild, Aeneas in der Unterwelt. Also wirklich diesen Tartaros und so weiter, wie da wirklich Aeneas da rumhirscht und umgeben ist von diesen Bettlern und Seufzern, die da in der Unterwelt ein ganz böses Dasein fristen. Und dieses Kapitel, das dieses Bild, sage ich mal, hervorgerufen hat, heißt Flucht und Neuanfang. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das Flucht, also vielleicht besteht da eine Referenz, dass also dieser Abstieg in die Unterwelt schon in der Antike verhandelt wurde und da vielleicht auch seinen Ursprung hat, dass es in den Köpfen antiker Menschen oder der damaligen Zeit vor 2.500 Jahren schon Bewusstsein dafür gab, dass es Sünden in unserer Welt gibt, dass es Menschen in unserer Welt gibt, die vielleicht so ihren Lebensfaden selbst durchschneiden, indem sie irgendeiner Sünde verfallen. Und mit dem Titel der dieses Bild begründet hat, Flucht und Neuanfang, fand ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Hinweis, weswegen man sich vielleicht damals, wenn man sich mit dem Film tiefgründiger beschäftigen möchte, weshalb man da mal vielleicht irgendwie nach so einer kleinen Rezeptionsgeschichte forschen könnte. Mhm. Das aber nur von mir. Also finde das immer ganz interessant. Hatte mal ein Seminar dazu zur Rezeptionsgeschichte. Da ging es so ein bisschen darum, und Cornelius Nepos und so weiter und so fort, wie das alles irgendwie verarbeitet wird und heute dann eben in unserer Kulturindustrie endet. Also würde auch dem Film unterstellen, dass er ein kulturindustrielles Produkt ist. Können wir vielleicht auch mal nochmal drauf kommen?
Klar. Das auf jeden Fall, ja.
Das konsumiert werden will, das gleichwohl konsumiert werden möchte, außer eben den Motiven, die ich gesagt habe, dass es sowas wie Liebe gibt und so weiter. Und dass Anknüpfungspunkte stattfinden, die den tradierten Sehgewohnheiten auf jeden Fall entsprechen, die catchen sollen, die fangen sollen und die eben auch seduktiv wirken sollen, die einen so ein bisschen mitziehen wollen.
Genau. Also wir hatten die ganzen Schauspieler schon angesprochen, wir hatten ja die Bilder auch schon angesprochen oder die Farben. Die Musik, natürlich von Figgis selbst komponiert, viel Jazz und Blues, natürlich Musik, die dafür prädestiniert ist, so eine gewisse Melancholie auch mitzubringen, aber gerade, wie gesagt, in diesen Liebesszenen, auch in den Szenen, wenn er sich betrinkt, dann doch auch einen treibenden Effekt haben. Und so ein bisschen gegen diese Alltagstöne einfach auch arbeiten. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ganz interessant. Also auf jeden Fall auch ein schöner Gedanke mit den Gemälden auf jeden Fall.
Ja, kam mir so, wie gesagt, weil, also gerade durch die Geschichte, durch mein Geschichtsstudium, habe ich da so ein paar Bezüge zu. Otto Dix ist jetzt nochmal in einer ganz anderen Zeit als jetzt irgendwie in Vergil, aber trotzdem kann man da schon eine Parallelität erkennen zwischen der Antike, zwischen der Neuzeit und auch, sage ich mal, zwischen der Moderne. Dass es da wirklich Motive, dass ja der Bettler und Seufzer gibt, was man ja den beiden Figuren auch in irgendeiner Form unterstellen könnte, weil sie vom finanziellen Ruin stehen und irgendwelchen Sünden erliegen. Und genau dafür gibt es heutzutage noch eine amerikanische Stadt, die genau diesen Scheiß affirmiert.
Ja.
Und da hätte man meiner Meinung nach in der Darstellung, man hätte noch drastischer sein können. Ich finde diesen Versuchsaufbau, das ist schon interessant und fordernd, jemanden bei diesem Siechtum zu begleiten, dann auch noch das Motiv der Liebe reinzuschmeißen, damit das Ganze auch noch so melancholisch, so ein bisschen wehleidig, fast schon so ein bisschen Liebeskummer auslöst, damit man das Ganze auch noch schade findet, wenn sich da einer durch seinen absolut freien Willen, vielleicht auch so seine eigene Blödheit irgendwie zu Tode säuft. Natürlich soll das Ganze irgendwie ein Produkt seiner Außenwelt sein und natürlich ist alles ringsherum böse und wir erliegen quasi nur diesen Versuchungen und diesen Süchten. Da kann man drüber streiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film, ich finde die Frage recht interessant, aber ich würde sie schon mal verneinen, dass der Film, dass es auch nicht in Anklang ein echter Skandalfilm ist.
Nee, das auf keinen Fall. Also das, nee. Ich meine, man muss da vielleicht nochmal unterscheiden. Ich glaube, in den 90ern ist das nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber in seinen Darstellungen ist das jetzt nichts, was, also das ist so übersteigert, dass ich nicht sagen würde, dass das ein Skandalfilm ist. Kann auch gar nicht so damals diskutiert geworden sein. Ne? Das ist ein Film, der für die beste Regie, fürs beste Drehbuch auch bei den ganz großen Galas, Verleihungen, whatever, Oscars halt so nominiert war. Und Nicolas Cage hat das Ding ja auch selber gewonnen, haben wir schon gesagt. Von daher ist das ein Film, der dann vielleicht auch sehr für ein sehr bürgerliches Publikum sehr betulich geschaut werden kann. Ich finde aber gerade diese versteckte Kritik daran an eben jener Bürgerlichkeit, die sich eben durch die Referenzen zu Lynch finden, zu Hitchcock auch. Ne? Also gerade bei Lynch, wie gesagt, diese Figuren, auch diese Poolfrau, die ihr dann so freundlich sagt, dass sie abhauen, bitte abhauen soll am nächsten Tag. Ne? Und so diese Sachen, das ist für mich so klar, dass man vielleicht hier von so einem zumindest kleinen trojanischen Pferd reden kann, was ja vielleicht jetzt ein paar Jahre später vielleicht neu entdeckt werden kann und vielleicht anders diskutiert werden kann. Wer weiß. Also ich finde, dass diese Elemente da auf jeden Fall drinstecken.
Ja.
Wobei ich dir zustimmen würde, dass sie sich im ersten Moment nicht so klar herausarbeiten lassen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ich hatte gerade nach der ersten Sichtung so ein bisschen das Gefühl, dass der Film auch so ein kleiner elterlicher Fingerzeig sein soll. So, guck mal, was passieren kann, mach das bitte nicht. Finger weg vom Alkohol, Finger weg von der Prostitution. Das kann ganz, ganz böse enden. Mhm. Ja, also der Film wird sozusagen nicht zur Flucht von der Realität, sondern zeigt eigentlich die Flucht vor dem letzten Gedanken gegen den Widerstand der Realität. Mhm. Das ist jetzt wieder irgendwie kulturindustriell eingefärbt. Ich habe da halt auch vor kurzem etwas zu gelesen und hab das da eigentlich relativ gut wiedererkannt, gerade wenn es um Alkohol geht, wenn es um Konsum geht, wenn es halt um dieses Emblem Las Vegas geht, dann macht sich damit Leaving Las Vegas eben selbst natürlich zum Produkt, indem wir eben sehen, dass wir nicht vor der Realität flüchten brauchen, denn der Film zeigt uns ja, was passiert, wenn man vor der Realität flüchten will. Da passiert was ganz, ganz Böses. Und das raubt so ein bisschen dieses Subversive, das Film oder das zumindest Kunst beherbergen kann. Dass Kunst eben über die Grenze hinausgeht und nicht die Grenze definiert. Wenn du mit Alkohol und Prostitution spielst, dann wirst du mal ganz, ganz furchtbar enden. Und das ist so eine Erziehung oder so eine latente Erziehung der Zuschauerschaft eben zum bürgerlichen
Christen. Aber ist das Ende so schlecht? Ich weiß das nicht. Also ich finde gerade, dass man über den Film doch eigentlich diese Akzeptanz für seine Entscheidung doch sehr klar gewonnen hat oder bekommen hat. Ich finde, es gibt natürlich gegen kurz vor Ende diesen Bruch. Und dann liegt er da natürlich so zitternd dann da und endet. Ne? Und es gibt diesen Monolog nochmal von Sarah. Aber ich finde schon, dass man diese Akzeptanz für diese Entscheidung dann irgendwie gefunden hat. Und ich finde nicht, dass da so ein großer Fingerzeig drin steckt. Das endet auch irgendwie relativ schön mit diesem romantischen Liebessong von Sting, der dann während der Credits läuft. Und das ist dann super traurig natürlich, ne? Aber trotzdem finde ich, dass doch ganz gut herauskommt, es ist seine Entscheidung und die haben wir zu akzeptieren. Irgendwie. Und das ist doch dann schon irgendwie eine freiheitliche und irgendwie auch eine humanistische Botschaft, die da drin steckt.
Ja.
Also.
Ich glaube, als Zuschauer wäre man, wenn auf einmal so ein Menü aufploppen würde, bitte entscheiden Sie sich jetzt, wie soll der Film enden? Soll alles in einer Versöhnung enden? Soll alles wieder gut werden und so weiter und so fort? Oder soll wirklich alles in dieser Katastrophe enden? Da wäre der Mensch wahrscheinlich eher zugeneigt zu sagen, na komm, soll schon alles gut gehen.
Das weiß ich nicht. Also gerade weil wir ja vorher zum Beispiel dieses benachbarte Pärchen gesehen haben mit dem Vorgarten. Und das ist für mich im Vergleich, also muss ich wirklich sagen, im Vergleich zu dem, was die beiden als Liebespaar durchleben, ist das für mich die größere Horrorvorstellung. Okay. Muss ich wirklich sagen. Vielleicht ein bisschen gebrandmarkt durch David Lynch auch. Ja, und so, und durch diese Bilder von den von den Insekten unter dem Rasen in Blue Velvet am Anfang und so, ne? Das, wo das Böse liegt unter dem, ne? Und so, ne? Und da finde ich es, ich bin größerer Freund davon, den Exzess einfach laufen zu lassen, anstatt ihn zu verstecken.
Okay, das also passiert. Also insofern ist der Film schon subversiv. Aber die Subversion endet beim Alkohol und das tut es in der Realität nicht.
Das wahrscheinlich.
Also es geht noch viel, viel weiter und es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen als Alkohol oder Prostitution. Das ist noch die Grenze des Bürgerlichen, wo man sagt, ja, sowas gibt's, aber davon wollen wir uns moralisch und räumlich abgrenzen. Das machen hier die anderen irgendwie da und die und da und dort. Da wird ja mit den wildesten Ressentiments gespielt. Aber es geht ja eigentlich noch weiter. Man hätte zum Beispiel richtige Drogen mit ins Spiel bringen können, die natürlich in den 90ern schon en vogue waren. Die für einen ganz anderen körperlichen Verfall sorgen, als einfach mal mit kaltem Schweiß zitternd im Bett zu liegen und dann zu sterben. Also das ist, wenn man überlegt, was Süchte, was Drogen anstellen können, ist das ein sehr sachtes Aus-der-Welt-Scheiden.
Aber eben auch eine Droge, die gesellschaftlich bis zu einem gewissen Grad akzeptiert ist, ne? Also
absolut,
nur der Exzess macht es dann eben, dass es dass die richtig, Akzeptanz dann schwindet. Ne?
Genau, das ist ein Reizpunkt auf jeden Fall, dieser Exzess, dass er wirklich säuft und säuft und säuft und säuft. Und dann natürlich, ja, dann nochmal beinahe fast Sexszene endet.
Ja, das stimmt. Ja. Lukas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
ich mit meinem auch. Wir könnten von vorne anfangen, aber ich glaube mal, wir haben jetzt fast zwei Stunden geplappert. Ich bin sehr zufrieden.
Ich auch, ja. Schöne Folge. Hoffentlich gefällt es dir, Marvin. Ich hoffe, wir haben da ein einigermaßen schönes Gespräch irgendwie zustande bekommen. Und ich hoffe, das machen wir auch beim nächsten Mal. Was haben wir da?
Beim nächsten Mal. Eigentlich wäre jetzt ich wieder dran und müsste hier aus meiner Brusttasche irgendeinen schnuckeligen Film herausziehen. Aber das machen wir, glaube ich, nicht. Denn wir werden wieder einen Gast beherbergen, einen Gast einladen. Wieder einen guten Kumpel. Und es wird ich glaube, der Arbeitstitel ist jetzt erstmal Filmmusik.
Genau.
Es wird um Filmmusik gehen. Es wird
im weitesten Sinne um Filmmusik gehen. Genau, ja. Darüber reden wir. Alles Mögliche, genauer definieren wir das noch, aber es war auch ein Wunsch von unserem Kumpel, das mal unbedingt zu machen und wir finden das, glaube ich, auch ganz interessant, uns mal damit auseinanderzusetzen. Deswegen reden wir über Filmmusik beim nächsten Mal.
Sehr schön, ich freue mich drauf, bin großer Fan der Filmmusik und bin gespannt, was unser Gast da Interessantes mit reinbringen kann, denn der ist er selbst Musiker und leidenschaftlicher Filmmusikhörer. Ich denke mal, das wird eine ganz ausführliche und interessante Folge.
Genau. So hoffen wir. Bis dahin bleibt uns nur euch eine schöne Zeit zu wünschen. Gehabt euch wohl und macht es gut. Auf bald.
Macht's gut.